So, Freunde, da sind wir zum 27. Spieltag, frisch aus der Länderspielpause. Der Chat ist voll mit interessierten Zuhörern und wir wissen, wer heute mit mir dabei ist. Und ich sage herzlich willkommen, Fadi.
Hallöchen, freut mich hier zu sein.
Freut mich auch. War mein Wunsch, dass du, weißt du ja, dass du als Erster mal hier reinschnuppern kannst, sogar schon am Donnerstag, weil wir zusammen schon eine Bonusfolge gemacht haben. Und es war zufällig genau der Spiegelspieltag vom Hinspiel. Es war der 10. Spieltag, wo wir beide die Bonusfolge gemacht haben. Also alle, die Fadi so ein bisschen mehr kennenlernen wollen, das machen wir natürlich jetzt nicht in der Folge, weil wir es ja schon vorgelegt haben auf den 10. Spieltag. Hört euch die Bonusfolge vom 10. Spieltag an. Fadi, weißt du noch, wie wir abgeschnitten haben, punktetechnisch in der Challenge?
Nicht allzu gut, aber ich habe da nachher noch was beim Schrimp, das sich vielleicht auch noch auf den Spieltag rückbezieht, was aber heute auch noch passt.
Sehr gut. Außerdem war das dann nur die Vorlage. Jetzt im Rückspiel hast du ja die Chance, hier deine ganzen Stärken zu zeigen. Und für alle, die es nicht wissen, nochmal kurzer Reminder. Fadi ist in ein U-Bundesliga-Scout. Also wir geben an die Bundesliga ab mit Susi und holen uns aus der Bundesliga jetzt den ersten einfach mal mit rein. Großes Geheimnis, bei welchem Verein das ist, findet ihr auch nicht raus. Oder vielleicht doch. Aber ich freue mich umso mehr, dass Fadi mit dabei ist. Wer sich auch freut, ist, wenn ich hier den Brief mal aufmache, der gute Toni. Ich habe nämlich den Brief schon gelesen und mache den mal hier auf und sage, lieber Svenno, als großer Gamechanger-Fan der ersten Stunde bin ich natürlich sehr gespannt, wer heute mit dabei ist und wünsche unbekannterweise alles Gute. Also Fadi, dir alles Gute. Lass dich von Svenno nicht unterkriegen. Genau, das ist immer ein guter Tipp. Habt ihr ein bisschen Nationalmannschaft geguckt, will er wissen? Und ich war erst skeptisch, aber bin nun vollkommen im EM-Fieber. Was ist eure Prognose? Liebe Grüße, euer Toni. Fadi, ich gebe dir das Wort. Hast du ein bisschen EM reingeguckt? Also Testspiel jetzt Frankreich-Holland. Und bist du im EM-Fieber und was traust du der deutschen Nationalmannschaft zu?
Also ich habe auf jeden Fall das Frankreich-Spiel, also das habe ich komplett geschaut. Niederlande zum Teil. Mhm. Spielweise hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Also man sieht, dass das einfach danach gegangen wird, welche Spieler passen wie in welcher Konstellation zusammen. Mhm. Sieht man, ergibt Sinn, gefällt mir. Das Drumherum tatsächlich dieses Mal auch. Das heißt, die Marketing- oder Werbemaßnahmen bezüglich der neuen Trikots, also die Clips, mhm, die es dazu gab, jeweils zum Heim- und zum Auswärtstrikot, haben mir beide sehr gut gefallen.
Ah, gab es zwei davon? Wusste ich gar nicht. Davon. Gab ich auch hatte das erste nur gesehen. Und das war mega cool gemacht von der Agentur. Also das war schon ziemlich cool. Zweite hatte ich gar nicht gesehen, aber das Trikot, genau, finde ich geil. Das
Pinke. Gab auch eins fürs Zweite, direkt mit dem Wissen, dass es Kritik dazu geben wird, direkt darauf eingehend. Deswegen war das echt ganz passend. Nice. Und ich bin, wenn ich beide Trikots vergleiche, tatsächlich auch eher beim Auswärtstrikot.
Ich auch. Und mit der Nummer 17. Konsti, also ihr wisst ja, du weißt ja auch, wer Konsti ist, ihr wisst alle, wer Konsti ist. Der ist ein großer EM-Trikotsammler, beziehungsweise halt Nationalmannschaftstrikot, also EM, WM, und hat überlegt, wen er nehmen soll. Und dann habe ich ihn zu Wirtz gedrängt und dann am Ende hat er gesagt, er kann mit der 17 nichts anfangen. Da habe ich gesagt, Dennis Schröder hat die 17, ist mir irgendwie dann eingefallen. Und dann hat er gesagt, jetzt habe ich dich, weil Konsti ist großer Basketballfan, müsst ihr wissen, und 17 Wirtz. Und dann hat Wirtz dieses geile Tor gemacht gegen Frankreich. Ich war in Frankreich, in einem Casino und habe da ein bisschen gespielt und das Spiel auf einer Leinwand geguckt und war schon ganz cool. Also ich bin auch Fan. Du hast schon richtig auf die Rollenverteilung da verwiesen. Das hatten wir in dem Bonus-Podcast und jetzt habe ich von Konsti eben schon gesprochen und Spezi. Wir hatten das in der Kaminzimmer-Folge angesprochen, dass wir mega heiß auf diese Rollenverteilung im Bereich dieser Basketballnummer sind und wird jetzt genauso gemacht und ich finde es geil, dass das Erfolg hat. Jetzt bald auch noch mit Nike-Trikots, also jetzt noch nicht, jetzt noch Adidas, aber bald auch noch Nike, also Deutschland macht sich langsam. War ja auch große Kontroverse. Naja, auf jeden Fall, Fadi, was ist deine Prognose? Ich sag, wir holen den Titel. Einfach so. Ich bin jetzt auch gehypt.
Ich sag, es kommt drauf an, als wie viel da man weiterkommt. Ich glaube, wenn man als Erster weiterkommt, hat man einen deutlich leichteren, okay, Baum quasi. Mhm. Mit den potenziellen Gegnern. Das heißt, wenn man Erster wird, Halbfinale mindestens. Ansonsten sind es natürlich immer enge Duelle, aber Gruppenphase auf jeden Fall dieses Jahr. Mhm. Ich würde sagen, ich lege mich einfach mal fest, Halbfinale plus.
Halbfinale plus, ich hole direkt den Titel. Konsti hat schon den Meisterbalkon gemietet, der ist auch völlig gehypt. Spezi übrigens auch, Spezi ist jetzt auch im Nationalmannschaftsfieber. Aber wir sind in der Bundesliga zu Hause, Fadi, wir beide. Ihr spekuliert hier Zahlen Unfug im Chat. Ich sage nochmal Hallo an den Chat natürlich. Wir müssen uns jetzt hier konzentrieren, nicht auf die Urlaubsorte von Simon, sondern auf Bochum gegen Darmstadt. Und normalerweise fange ich die Partien immer an. Übrigens, eine Sache sei vorweg gesagt, Fadi muss heute nicht auf 7 Minuten achten. Das machen wir heute gar nicht. Wenn wir heute 3 Stunden brauchen, brauchen wir 3 Stunden. Ich finde es mega geil, Fadi, dass du dabei bist und dir das einfach zutraust. Deswegen, Zeit ist heute zweitrangig. Dementsprechend können wir auch länger brauchen, aber vielleicht sind wir auch schneller dran. Besonders bei Bochum gegen Darmstadt. Die Partie ist natürlich mega heiß. Wir haben im ersten Block, wie ihr schon seht, alle, die den Screen auch sehen, haben wir diese Partien, die halt die letzten 3 Mannschaften unter anderem involvieren. Und da ist Bochum mit einem Heimspiel jetzt gegen Darmstadt dabei. Ich habe bei Darmstadt einfach Hau ab darunter geschrieben, weil ich mit Darmstadt einfach, das reicht nicht. So reicht das nicht. Und Bochum ist aber halt in einer psychologisch interessanten Position, weil man da jetzt von unten diesen Druck bekommt, unter anderem von Mainz. Und da bin ich mal gespannt, wie du an die Partie herangegangen bist, ob du gesagt hast, Bochum Kopfsache oder sagst du die Qualität von Bochum oder beides. Ich bin mal gespannt, wie du herangegangen bist. Let's go.
Okay, also erstmal grundsätzlich Bochum Heimspiel, natürlich nochmal eine andere Mannschaft als auswärts. Ich bin das so angegangen, dass Darmstadt jetzt eigentlich langsam die Zeit davon läuft. Das heißt, natürlich von der Anzahl der Spieltage her, aber auch von den Gegnern, die jetzt kommen. Das heißt, ein Gegner wie Bochum muss aus Darmstadter Sicht besiegt werden, um da noch irgendwie eine Chance zu haben. Daraus habe ich mir gedacht, wie würde ich das dann angehen? Ich würde dann als Bochum tatsächlich direkt auch Druck auf Darmstadt machen. Das heißt, die nicht irgendwie das Spiel machen lassen und dann irgendwie kontern, sondern probieren wirklich direkt Druck zu machen. Dazu ein paar Statistiken, die dann am Ende auch Sinn ergeben werden. Anzahl der zurückgewonnenen Bälle, Darmstadt letzter, Bochum zweiter. PPDA, das heißt Passes per Defensive Action, hat Bochum 11,2 und ist damit erster in der Bundesliga. PPDA, kurz erklärt, ist ein Pressing-Wert, beschreibt einfach, wie viele Pässe man im Aufbauspiel des Gegners zulässt, bis man selber an den Ball kommt. Und da es ein Pressing-Wert ist, handelt es sich auch um die von sich aus gesehen sozusagen die 60% des Feldes des Gegners, also bis knapp hinter die Mittellinie. Mhm. Und da ist Bochum also erster. Noch ein Wert ist der Build-Up-Disruption-Wert. Das heißt, der sagt einfach aus, inwiefern man es schafft, die Passgenauigkeit des jeweiligen Gegners im Vergleich zu deren Durchschnitt zu verändern.
Perfekt.
Das heißt, Bochum ist da, hat da einen Wert von 9%. Das heißt, die Mannschaften spielen da im Schnitt 9% ungenauere Pässe. Ist jetzt natürlich schwer greifbar, aber zum Vergleich, Mainz ist Zweiter mit 5% und Leipzig ist Dritter mit 2%. Das heißt, die 9% sind schon ein relativ krasser Wert. Schwächstes Team übrigens Gladbach mit minus 2,87%.
Alles sichtbar, genauso sichtbar. Und gerade, du hast auch Bochum im Heimspiel schon angesprochen, da ist es noch mal ein bisschen stärker.
Genau. Man hat ja vor allem auch gegen Augsburg als relativ vergleichbaren Gegner gesehen, wie Darmstadt sich teilweise anstellt, wenn sie hoch angelaufen werden. Wenn man dann noch in Betracht zieht, dass es sich hier jetzt um eine Mannschaft handelt, die grundsätzlich wenig Pässe im gegnerischen Spielaufbau zulässt und deren Passqualität, also die des Gegners, dann noch verringert ist, spricht das dann schon sehr für Bochum. Klar waren ein paar individuelle Fehler dabei bei Darmstadt.
Aber in die kann man ja auch reingetrieben werden durch diese Bochum-Herangehensweise. Ne? Also du hast ja Darmstadt gegen Augsburg da gesehen und dann Bochum kann das auch provozieren.
Genau, das ist auch genau das, was ich dann quasi bezwecken wollen würde. Die Verteidiger möglichst stark unter Druck setzen, weil dann machen sie Fehler. Entscheidungsfindung unter Druck ist oft nicht ideal. Und selbst wenn man dann auch als Bochum Ballbesitzphasen hat, die man dann auch haben wird, hat man den besten Spieler auf dem Platz mit Stöger. Das heißt, der übernimmt natürlich zum einen die Standards, kann daraus Gefahr erzeugen, aber auch aus dem Spiel heraus eine sehr, sehr hohe Spielwirkung. Vor allem natürlich durch das Passspiel, hat die meisten schusserzeugenden Aktionen pro 90 Minuten der Liga.
Und hat Susi auch immer drauf verwiesen. Ja.
Genau, ja, hat dadurch also im Spiel, aber auch dann einfach im Spiel gegen den Ball mit Pressing-Aktionen schon Waffen. Je länger das Spiel ausgeglichen steht, desto mehr würde ich dann tatsächlich auf Asano gehen. Dortmund muss ein gewisses Risiko gehen. Nicht Dortmund, Darmstadt muss ein gewisses Risiko gehen. Das heißt, dann ergeben sich irgendwann zwangsläufig Räume, weil, wie gesagt, Darmstadt muss irgendwann auch mit den Punkten anfangen. Wenn wir uns das dann einfach mal mit ein paar anderen Werten, wenn wir das mit ein paar anderen Werten vergleichen, Riemann ist der Spieler, der die insgesamt höchste progressive Passentfernung der Liga hat. Das heißt, er spielt einfach sehr genaue, weite Bälle. Passt natürlich, dass in der VA auch Hofmann zu finden ist, weil er der perfekte Spieler ist, um die Bälle dann auch festzumachen. Dann haben wir links wahrscheinlich Antwerp Jay, rechts Asano. Und wenn sich dann Räume ergeben und wir dann zwei Spieler haben, die sehr, sehr effizient in die Tiefe gehen können, dann ist das auf jeden Fall eine Waffe, die man so nutzen kann und wahrscheinlich dann auch nutzen wird. Plus, was wir auch noch öfter die Saison gesehen haben, Darmstadt kassiert sehr häufig rote Karten, häufig dann auch durch Notbremsen. Und das ist ein Grundsetting, bei dem es nicht ganz unrealistisch wäre, wenn sowas wieder passiert. Ich glaube, im Hinspiel war das auch der Fall. Ich glaube, da hat Holland rot gesehen.
Bochum hat auf jeden Fall 2-1 gewonnen, ja.
Genau. Das heißt, da spricht für mich einiges für Bochum, für Darmstadt.
Ja, Holland rot, korrekt, ja.
Genau, für Darmstadt kann man klar über die Seite von Gamboa gehen. Ist grundsätzlich eine Seite, die auf jeden Fall eher anfällig ist. Vor allem dann auch mit einem Skarke, den ich auch tatsächlich gar nicht so verkehrt finde, wenn der mit Tempo reingeht, beziehungsweise dann invers in die Mitte zieht, Abschluss sucht, vielleicht nochmal der Linksverteidiger dann hinterläuft und der Ball nochmal auf außen gespielt wird. Ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, wenn Bochum presst, Spielverlagerung spielen. Aber ganz wichtig, weil ich mir mit drei Ausrufezeichen dahinter geschrieben, zur richtigen Zeit.
Genau.
Das hat Bochum auch gegen Augsburg probiert, aber zur völlig falschen Zeit und dadurch dann auch den Ball ganz oft verloren. Also da auch eine Qualitätsfrage. Plus natürlich Standards gegen Bochum. Kann man auch mal probieren. Und Game Changer für mich in dem Spiel einfach aufgrund dessen, dass er der beste Spieler auf dem Platz ist, Stöger.
Ich sag dir jetzt mal was von No Reply. Du hast gesagt, höchste progressive Passentfernung. Der Podcast geht jetzt schon tiefer als jeder Pass des Todes. Das ist ein Kompliment an dich. Mega cool, wie du das aufbereitet hast. Ich habe ja vor dem Podcast gesagt, du bringst deinen eigenen Style mit. Und mega geil, wie du reingestartet bist. Ich bin voll bei dir bei Stöger. Darmstadt in Fehler reintreiben, hast du gesagt. Also die Standard-Matchups. Du hast jetzt auch bei Darmstadt natürlich die Möglichkeit erwähnt, dass man so zum Erfolg kommt. Aber Bochum sollte hier irgendwie die Vorhand haben, würde ich sagen. Die haben so ein paar Varianten, die mir immer sehr, sehr gut gefallen. Jonathan Akpobori aus dem Warm-Up-Artikel hat noch erwähnt, dass man sich jetzt ein paar Bochumer einsacken sollte. Und vielleicht ist das jetzt die Phase, in der Bochum auch nochmal zusteckt. Du hast nämlich da auch schon selber auf Asano verwiesen und Antwerp Jay, der jetzt zurückkommt. Diesen Speed in die Schnittstelle von Darmstadt ist halt super cool. Und wenn die jetzt in der nächsten Zeit ein paar gute Matchups haben, sind ein paar günstige Bochumer auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich bin trotzdem bei einem engen Ding, dass aber Bochum zieht. Hubi sagt das unter anderem auch. Hubi hat so ein paar Prognosen gemacht. Ich werde euch alle heute auch wieder erwähnen, die ihr Beiträge geleistet habt unter dem Warm-Up-Artikel. Und Bochum holt es aber und Stöger ist auch mein Game-Changer. Bei Darmstadt, du hast auch ganz explizit nochmal gerade auf die Verlagerungen auch hingewiesen, die Mittel wären, um Bochum irgendwie auszuspielen und das Pressing auszuspielen, aber da muss man halt wirklich so konzentriert sein, da braucht man halt einfach so gute Abläufe und die haben sie einfach nicht und dann sind da Fehler tatsächlich vorprogrammiert. Bochum zu Hause muss es machen. Das Einzige, was ich halt irgendwie auf dem Schirm habe, ist, dass Bochum halt mit der Kopfsache ein Problem hat und das hast du ja auch gesagt. Je länger die Partie dauert, desto unruhiger wird Bochum vielleicht und dementsprechend hat Darmstadt ja auch eine Chance. Halt die, du hast ja auch schon gesagt, das ist eigentlich die letzte Chance, oder? Also wenn, dann jetzt.
Ja, jetzt muss geliefert werden.
Sehr gut. Du lieferst schon. Da habe ich schon den perfekten Übergang zur zweiten Partie. Die habe ich Ja, ich mache, Enno hat schon richtig gesehen, ich mache eigentlich immer die erste Partie, aber Fadi ist dort der Gast. Und ihr seht ja, wie on point Fadi ist. Wir sind hier ganz knapp über der Zeit, aber wir gucken da heute nicht drauf. Ich starte mal mit Leipzig gegen Mainz und habe heute festgestellt, wir haben ja gestern wir beide die Partien aufgeteilt. Und bei deinen Partien kamen zufällig ganz viele Beiträge, bei meinen nur ganz, ganz wenige. Also wusstet ihr natürlich dann nicht. Aber bei Leipzig-Mainz habe ich auf jeden Fall so zwei, drei Sachen gesehen. Aber ich fange mal selber damit an. Mainz, habe ich gesagt, was ist der Lerneffekt aus dem Bayern-Spiel? Das ist einfach super wichtig. RB Leipzig ist im Vergleich zu Bayern auch nicht mal so anfällig. Also wenn man da so drauf geht wie Mainz, dann geht das halt potenziell noch schlimmer ins Auge. Und gegen Bayern war es ja schon schlimm genug. Im Hinspiel unter dem Trainer Sievert ging das so ein bisschen aus der tieferen Position und dann hat man gegen RB halt kontern können hinten raus und dann auch dadurch gesiegt und RB hat auf jeden Fall Probleme mit der Breite dann, besonders wenn man als Gegner tief gestaffelt steht, aber wenn Mainz halt diesen Effekt gar nicht nutzt, dann wird es potenziell schwer. Also ich würde auf jeden Fall aus Mainzer Sicht sagen, orientiert euch auf jeden Fall mehr am Hinspiel. Dann das Zweite für Mainz ist, Raum ist auf jeden Fall ein absoluter Gamechanger. Ich hatte den auch für die Partie gegen Köln als Gamechanger bezeichnet und war er dann tatsächlich auch, zusammen mit Xavi, waren aber auch halt alle super natürlich in Form gegen Köln. Und der Typ Raum will auf jeden Fall den Unterschied machen. Und wenn man jetzt bei dem Mainzer Pressing bleibt, von dem du eben auch schon gesprochen hast, du hast ja sie auf Platz 2 gesetzt, dann ist Raum auf jeden Fall ein Kandidat, weil der will, wie gesagt, die 1-gegen-1-Duelle dann auch siegreich gestalten. Wenn er sie aber dann doch verliert, geht es halt tatsächlich vielleicht nach hinten los. Das ist auf jeden Fall ein Key-Duell für die Mainzer Wingbacks, da, gegen die hoch aufrückenden Leipziger auf jeden Fall dagegen zu halten. Ihr könnt euch auch dann auch an Henrichs erinnern gegen Köln. Also das war schon in der Breite sehr, sehr hoch gestanden. Und wenn man da als Mainz da den Zugriff kriegt, dann hat man eine Chance, da vertikal in die Lücken zu gehen, gerade über außen. Und dann der dritte Punkt bei Mainz, natürlich die brutalen Amiri-Standards. Also der hat da eine richtige Qualität reingebracht. Und wenn Leipzig ein bisschen anfällig ist, dann auf jeden Fall über die Standards. Auf der anderen Seite bin ich jetzt bei RB. Da habe ich so einen Dreiklang aus drei wichtigen Spielern. Wir fangen erstmal mit Orban an. Der ist noch leicht angeschlagen gewesen, aber ich hoffe mal, dass der spielt. Der hat in der Hinrunde, gehe ich mal davon aus, dass der da schon gefehlt hat. Ich habe es gerade nicht 100% im Kopf, aber der müsste da gefehlt haben. Und der ist halt super wichtig, weil Leipzig auf jeden Fall ein paar Probleme ohne ihn hatte gegen Pressing. Also das würde wieder für Mainzer Pressing sprechen, weil Leipzig ohne ihn Probleme hatte, weil er sollte ja normal spielen. Und dann ist er einfach ein super Spieler, einen ganz schlauen, sicheren Ball, also schlau und sicher gleichzeitig zu spielen. Und dementsprechend ist auf jeden Fall Fokus im Aufbauspiel auf ihm. Plus, warum habe ich ihn als erstes hier erwähnt, die Standards sind super wichtig. XD12 hat das in seinem Beitrag sehr, sehr schön herausgearbeitet. Der hat da so ein bisschen die Standards beleuchtet für alle Partien und hat da unter anderem entdeckt, dass Leipzig auf jeden Fall da eine gefährliche Mannschaft ist und Abnehmer könnte unter anderem Orban sein. Das zweite Spiel, nachdem man das Mainzer Pressing irgendwie umspielt hat, ist natürlich, dass man sich dann rausdreht und da fällt ein wichtiger Spieler aus mit Haidara, Grüße an Susi natürlich an der Stelle. Da wird jetzt Schlager umso wichtiger, vor allem, weil er halt im Zentrum gegen Mainz dagegenhalten muss, aber gleichzeitig kann der da mit seinen vertikalen Läufen vor allem häufig auch Akzente setzen. Der ist halt super wichtig, gerade diese erste Aufnahme von Orban, sich rausdrehen und dann in vertikale Geschwindigkeit zu nutzen und dann an die nächste Charge weiterzugeben, das ist nämlich Punkt 3. Wir suchen jetzt gegen Mainz, nachdem man das Pressing überspielt hat, dann sind da Abwehrspieler teilweise isoliert und dann kommen da die vier großen Jungs. Also Olmo, Xavi, Šeško, Openda und im 1-gegen-1 sind die super stark, bewegen sich super gut vertikal. Wenn dann Schlager, wie gesagt, die Jungs auf die Reise schickt, das kann schon böse ausgehen. Köln hat es jetzt auch gemerkt. Ist die viertbeste Mannschaft in dem Bereich 1-gegen-1-Situationen vor Großchancen gegen die viertschlechteste, weil Mainz einfach ein super hohes Risiko dann eingeht. Ist also auf jeden Fall ein gutes Match. Unterm Strich sage ich, die Qualität zu Hause von Leipzig setzt sich durch, hängt aber vor allem davon ab, ob Mainz, wie clever Mainz ist. Also Mainz kann für Leipzig zum Problem werden, wenn Mainz sich cleverer anstellt als in München. Dementsprechend bin ich da auf den Lerneffekt einfach fokussiert. Ich habe zwei Gamechanger mal rausgesucht. Schlager, weil er einfach so der Typ ist, der dieses Spiel für Leipzig gewinnen kann. Das ist aber nicht der punktbeste Spieler. Da bin ich dann eher bei Olmo unterwegs, aber wenn es um den inhaltlich wichtigsten Spieler geht, dann wäre das für mich Schlager. Olmo ist aber der, der die Akzente setzen kann im 1 gegen 1 dann, und vor allem hat er ein Mismatch gegen Cassie, das hat XD12 dann auch noch gesehen. Dementsprechend habe ich auch Olmo ganz oben auf der Liste. Fadi, was sagst du? Macht Leipzig das hier oder sagst du, Mainz hat gerade eine gute Phase und hat auf jeden Fall einen Shot?
Ich würde sagen, Leipzig wird das insgesamt machen. Ich habe mir auch tatsächlich sehr ähnliche Gedanken gemacht. Ich habe mir die Frage gestellt, wie agiert Mainz? Naiv und zu aggressiv oder mit Verstand? Mhm. Wenn sie wieder zu früh zu aggressiv draufgehen, dann ist die Gefahr sehr hoch, dass das Ding sehr früh entschieden ist. Sie müssen sich wirklich dann klug anstellen. Die Spieler hast du dementsprechend auch schon genauso rausgesucht. Ich habe mir auch die rechte Seite von Mainz als potenzielle Möglichkeit, um offensiv tätig werden, rausgesucht. Das heißt, Gruder ist ja grundsätzlich jemand, der von rechts eher in die Mitte zieht. Wittmer kann dann hinterlaufen. Mhm. Haben wir dann auch wieder ein Stilmittel, das wir vorher bei der Partie auch hatten. In der Kombi bietet sich das auch wirklich gut an, weil das genau das ist, was beide auch gerne tun. Und natürlich Standards von Amiri, klar. Die sind einfach ein Riesen-Upgrade zu dem, was Mainz vorher da hatte.
Ja.
In der Offensive von Leipzig, alle spielbar. Du hast Olmo genommen, ich nehme Xavi. Der ist nicht umsonst in meinem 3 gegen 3 Straßenfußballteam.
Da hast du eine gute Wahl getroffen. Hat er eigentlich gespielt gegen Deutschland? Müsste er doch eigentlich, oder? Ich habe es nämlich nicht gesehen. Irgendwie schon gefragt. Wird gespielt haben, der Chat wird es wissen. Der Chat möchte auch wissen, was wir zu Kampel versus Seiwald sagen. Kampel ist auf jeden Fall ein ballsicherer Spieler, gerade wenn du gegen Mainz dann Optionen hast im Aufbauspiel, neben Schlager dann noch jemanden zu haben, der auch dann ein bisschen Ballkontrolle hat. Und Seiwald ist halt jemand, der dann direkt da ist im Zweikampf. Könnten beide eine interessante Option sein. Ich bin auch gespannt, für wen man sich entscheidet. Hat nur ein paar Minuten gesehen, hat Hubi gesagt. Hubi ist natürlich großer Nationalmannschaftsfan und weiß das sofort. Dann bist du ja auch so ein bisschen mehr in Richtung Leipzig unterwegs. Aber ich glaube, Mainz hat auf jeden Fall auch irgendwie einen Shot. Nationalmannschaft ist natürlich bei RB natürlich viele Spieler unterwegs. Vielleicht Mainz dann ein bisschen eingespielt hat. Wobei Gruder war auch unterwegs und hat wohl richtig geil gespielt bei der U21. Wirst du mit Sicherheit auch so ein bisschen mitgekriegt haben. Dadurch, dass das bei Dortmund so ein bisschen, das nehme ich mal hier kurz vorweg. Ich weiß nicht, ob ich es im Winter sagen durfte, aber jetzt sage ich es einfach. Gruder ist ganz groß auf dem Zettel bei Dortmund, weil viele Dortmunder auch bei Twitter, ich sage nicht X, gesagt haben, dass wir auf jeden Fall Gruder auf dem Zettel haben müssen, haben wir. Also das weiß ich noch von vor dem Winter. Gruder ist auf jeden Fall auf dem Zettel, dass man den frühzeitig reinholt. Tut mir leid an die Mainzer, wir wollen den auf jeden Fall. Mal gucken, für wen er sich entscheidet. Vielleicht bleibt er auch in Mainz, aber liegt vielleicht auch an der Liga-Zugehörigkeit. Gut, Jungs. Mein Mikro ist weg, sagt Svenno. Hörst du mich noch, Fadi?
Ja.
Sagt nicht Svenno, sagt Hubi. Guck, dann sind wir hier auch durch mit der Partie und sind schon bei deiner zweiten. Ich habe gesagt, wir sind jetzt hier unten in der Tabelle unterwegs. Wir haben Darmstadt, wir haben Mainz und dann sind wir schon direkt bei Köln. Und da hätte man vor der Saison gedacht, Augsburg ist auch ein Kandidat, der mit unten drin hängt. Ist aber überhaupt nicht so. Augsburg ist da völlig vorne mit dabei, ist so ein bisschen das Union Berlin der letzten Jahre, macht das so mit relativ einfachen Mitteln, so ein bisschen die Überraschungsmannschaft. Christoph Janke fragt trotzdem, ob es ein Trap-Game sein könnte für Augsburg, weil er festgestellt hat, oder es war noch jemand anders, aber auf jeden Fall einer aus der Riga hat festgestellt, dass immer wenn Augsburg Favorit ist bei den Buchmachern, dann sehen sie nicht so gut aus. Liegt natürlich auch an der Spielanlage, weil man halt so ein bisschen der Counterpuncher ist. Ist auch so ein bisschen logisch, aber ich bin mal gespannt, wie du die Partie gegen Köln gesehen hast, weil unter anderem sagt da der Papis sagt, er hatte rausgehört bei Köln, dass die so ein bisschen mehr ins Risiko gehen wollen. Und dann prophezei ich mal, wenn man das machen sollte, aus Panik heraus so ein bisschen jetzt die Schleusen zu öffnen und gerade gegen Augsburg, das würde der größte Fehler sein. Aber ich bin mal gespannt, wie du an die Partie herangegangen bist. Augsburg in Köln, Fadi.
Gut, also erstmal bei Augsburg wichtig, Demirovic fehlt. Vargas, soweit ich es gesehen habe, noch fraglich. Ich habe mir ein, also ich habe mehrere Duelle, die wichtig sind, aber eins als Schlüsselduell, und zwar Jakic gegen Ljubicic. Ljubicic kommt zurück, wahrscheinlich. Jakic, auch wie in den letzten Folgen beschrieben, wirklich ein klassischer Sechser, der aber auch eine sehr, sehr wichtige Rolle bei Augsburg jetzt übernommen hat. Gegen Köln sollte natürlich das Ziel sein, das Spiel möglichst breit zu machen, Platz auf Außen zu schaffen. Kann zum Beispiel durch Hinterlaufen, durch inverse Bewegung der Außenspieler und dann durch Aufrücken der Außenverteidiger sein. Mhm. Plus natürlich Seitenverlagerung wichtig. Beljo wird wahrscheinlich Demirovic ersetzen. Würde daher dann auch die Aufgabe haben, klar als Stürmer, primäre Aufgabe, offensiv mit einbezogen sein Tore schießen, aber dann auch Innenverteidiger beschäftigen, das heißt mal aus der Position rauslocken, vielleicht mal ein bisschen tiefer fallen lassen, wenn es in der Situation Sinn ergibt. Und Beljo ist auch grundsätzlich ein super interessanter Spieler.
Ich glaube, der ist relativ spielintelligent. Ja.
Genau, groß, spielintelligent, technisch stark. Auf jeden Fall interessant. Die rechte Seite von Köln mit Thielmann und Alidou. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich hatte auch in den Kommentaren genau das gelesen. Tendenziell schon ein bisschen offensiv. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, die ich für Augsburg da auf jeden Fall sehe, oder eine der Möglichkeiten, genau über die Seite dann zu kommen. Mhm. Weil Alidou ist jetzt nicht der Spieler, der sich jedes Mal 100% in die Defensive mit integriert. Thielmann an sich vom Profil her auch offensiverer Spieler. Das heißt, da kann es auch mal sein, dass da ein bisschen Platz in deren Rücken ist. Dementsprechend müsste dann der RIV rausrücken oder einer der Sechser. Das heißt, je nachdem wer, wäre dann dementsprechend auf der Seite dann ein bisschen Platz. Kann natürlich dann auch sein, dass wenn die beiden so offensiv spielen, dass sie dann auch offensiv für Köln wichtig werden könnten. Mhm. Grundsätzlich sind aber Schnittstellenpässe eine super Möglichkeit. Vargas sowohl als Passgeber als auch dann als Abnehmer und Vollstrecker nicht unwichtig. Mhm. Für Köln, wie gerade eben beschrieben, natürlich rechte Seite offensiv. Sehr interessant. Grundsätzlich natürlich auch sehr gern über Außen. Jetzt hat man mit Davy Selke auch wieder jemanden vorne drin, der einfach nochmal ein neues Element mit reinnehmen kann, wenn man das jetzt mit einem Adamian vergleicht. Also wenn wir jetzt einfach rein die Körperlichkeiten nehmen. Mhm. Und ich weiß, umstrittener Spieler Davy Selke, aber der Abschluss mit dem ersten oder höchstens dann mit dem zweiten Kontakt ist schon richtig gut. Wenn er mehr als zwei Kontakte braucht, dann wird es schwierig. Aber der direkte Abschluss, der ist schon sehr stark. Wenn Augsburg einen früh attackiert und man sich dann spielerisch nicht aus dem Pressing lösen kann, wäre es natürlich eine Option, dann einfach hohe Bälle auf den Zielspieler zu spielen, wäre dann Davy Selke.
Ja.
Dann ist natürlich die Frage, inwiefern kann er die dann wirklich gut festmachen, wenn so ein Jauvelio in deinem Rücken ist. Glaube ich, ist unangenehm. Und ist auch keine der absoluten Stärken, die ich von Davy Selke bisher festgestellt hätte, Bälle dann wirklich gut festmachen zu können. Das heißt, die Performance von Selke ist sowohl offensiv, dann also in Abschlusssituationen, als auch dann in solchen Situationen sehr wichtig. Mhm. Grundsätzlich natürlich auch, bisher noch nicht erwähnt, aber logisch, Kainz, super wichtig für Köln, durch die Flanken, durch eigene Abschlussaktionen, durch Standards, wurde auch, ich glaube, von der Papis beschrieben. Genau, das sind die Wege, die ich für Köln da hätte. Für mich wird es ein Sieg Augsburg. Ich denke, nicht allzu eindeutig, aber trotzdem Sieg Augsburg. Und Game Changer ist für mich Vargas.
Finde ich ganz spannend. Die Vargas-Nummer, die hatten wir vor 3-4 Spieltagen schon mal erwähnt, dass der langsam in Fahrt kommt. Ich habe das unter anderem, weil Kessem auch immer mit seinen Frisuren da um die Ecke kommt. Der hatte mal so eine etwas ausgefallene Frisur und dann wusste ich schon, ah, okay, der hat irgendwie sowas mit, bringt er gerade und hat besonders viel Selbstvertrauen und vielleicht war das auch so ein Fingerzeig, dass der gut in Form ist und war es dann auch. Du hast bei Köln diese zentrale Figur Selke angesprochen, die super wichtig ist, auch in beiden Spielformen, also als Wandspieler und dann auch als Abschlussspieler im Strafraum, beides super wichtig für Köln. Ich bin mal gespannt, was die in ihrem Trainingslager da jetzt herausgearbeitet haben. Die Nummer mit Thielmann hinten rechts ist erstmal eine Einschätzung von uns oder von auch Kollegen, die gesagt haben, das könnte eine Variante sein, weil du dann nämlich Alidou auch auf die Straße bekommst und Kainz sollte dann ja auch irgendwie spielen. Du hast den ja auch als wichtigen Spieler irgendwie bezeichnet. Ich glaube nicht, dass Köln irgendwie ohne Kainz mehr Erfolg hat, auch wenn der gerade nicht in der absoluten Topform ist. Aber ich glaube, du brauchst so jemanden auf dem Platz und so kriegen wir halt alle drei drauf, sorry. Und hinten rechts war halt immer die sowieso schon der Unsicherheitsfaktor und dementsprechend, wie schlimm kann es mit Thielmann jetzt werden, ist die Frage. Dann komme ich auch auf der anderen Seite mal auf Tietz, der hat ja so eine ähnliche Funktion, ne? Der treibt sich da überall rum, der Papies hat das auch sehr gut beschrieben, er ist jetzt auch selber mal gespannt, wie das mit den Kopfballduellen aussieht gegen die Kölner Innenverteidigung, weil Tietz ist da schon ein extremer Faktor, weil die beiden Jungs, Hübers und Chabot, das sind halt richtige Kanten und dementsprechend könnte da schon so ein bisschen Sand ins Getriebe gehen. Dadurch, dass Demirovic dann auch noch ausfällt, bin ich mal gespannt, ob das nicht tatsächlich ein Trap-Game sein kann. Dazu hast du auch schon die Außen dann natürlich nochmal angesprochen. Babu und Diago habe ich da auf Augsburger Seite, weil ich glaube, die sind insgesamt ein bisschen stabiler. Auch so ein bisschen, ich habe von der Balance letztens gesprochen, vor der Partie gegen Wolfsburg, die natürlich glücklich dann im Endeffekt gewonnen wurde, kann man ja nicht anders sagen, durch die rote Karte dann auch. Aber diese Balance ist so ein bisschen, lässt mich so ein bisschen pro Augsburg schwingen, weil Köln halt so verunsichert ist. Aber vielleicht ist das ja auch die letzte Chance. Also bin ich mal gespannt, wie das auch mit der Schnittstelle ist bei Köln, die super anfällig ist. Das hast du eben auch schon angesprochen, gerade wenn dann zum Beispiel Tietz halt einen der Innenverteidiger rauslockt irgendwie. Das hat XD12 auch sehr, sehr gut gesehen. Und dann rücken halt genau deine Jungs danach. Also entweder einer von den zwei Achtern, was zum Beispiel Bonn 17 auch gesehen hat, oder halt dein Vargas, den er, glaube ich, auch im Blick hatte. Dazu ist Jakic für die Stabilität, das hast du ja auch so als Key-Duell so ein bisschen bezeichnet, dann gegen Ljubicic. Ich glaube, Jakic ist da gerade eine richtige Granate. Ich hatte den auch lustigerweise als Game-Changer bezeichnet, dann macht er im letzten Spiel zwei Tore. Generell übrigens mal, Lob an mich selbst kurz an der Stelle, ich hatte 8 von 9 Tendenzen im letzten Podcast richtig und nur Dortmund hat es mir am Ende verhunzt, natürlich. Also Dortmund hat dann gewonnen, hätten eigentlich nur unentschieden spielen müssen, dann hätte ich mal 9 gehabt. Ist auch sehr, sehr selten. Eine coole Sache war noch, weil du auch Bellio angesprochen hast, dass Bonn 17 hat so ein bisschen von Freiburg-Vibes gesprochen, nämlich Höhler und Gregoritsch, die zwei zusammen. Bin ich gar nicht so weit weg. Könnte tatsächlich so ein bisschen so der Effekt sein. Ich habe auch unterm Strich, genauso wie du, Augsburg auf dem Zettel, weil die einfach stabiler sind. Ich habe es eben schon gesagt, die Balance ist da. Mein Gamechanger ist einfach nochmal Jakic, weil ich den nochmal feiern wollte. Köln hat eine Chance, klar. Wenn geht es über Außen, über Selke oder über lange Bälle, Selke festmachen und dann kurz wieder nach außen umleiten und dann muss Selke auch wieder in die Abschlusssituation kommen. Vielleicht ist Adamian auch heiß. Ich gebe Köln eine Außenseiterchance, aber Augsburg holt das Ding. Gut, dann sind wir mit der Abstiegsrunde mal durch, Fadi. Gehen wir in den zweiten Block rein und da bin ich wieder gefragt und zwar mit der Insider-Partie. Ich habe euch ja schon im Verlauf der Folge gesagt am Anfang, dass ich gar nicht so viele Auswahlmöglichkeiten hatte, weil ich natürlich bei dir wusste, deine 4 Partien nimmst du alleine. Da nehmen wir nichts von außen. Das ist natürlich schade für die, die sich zum Beispiel jetzt bei Augsburg, Köln so viel mega coole Gedanken gemacht haben, aber wir haben sie gerade alle schon erwähnt. Ich habe die Insider-Partie dann von XD12 und so ein bisschen von Hubi genommen, weil das ist Gladbach gegen Freiburg. Ich fange mal an, wie besonders XD12 sich das angeguckt hat. Und zwar sagt er erstmal, die Standardqualität von Freiburg ist einfach mega hoch. Gladbach ist da anfällig. Freiburg ist zwar zahlenmäßig gar nicht bei so vielen Abschlüssen dabei, aber wenn, ist die Qualität einfach mega hoch. Das Zweite ist, was er gesehen hat, die Chancen über die Flügel sind einfach da. Gladbach lässt da mega viel zu und hier hat auch Freiburg ebenfalls eine enorm hohe Qualität, hat die höchste Quote der angekommenen Bälle. Und jetzt habe ich eben schon Gregoritsch und Höhler erwähnt als Kombination. Er sieht hier auf jeden Fall eine Komponente, dass Gregoritsch hier eine große Rolle spielt. Da kann ich nochmal selber auf das Hinspiel verweisen. Da hat Gregoritsch hinten raus dann entscheidenden Anteil gehabt, dass Freiburg nochmal richtig aufgekommen ist und dann zum 3-3 gekommen ist. Auf Freiburg-Seite dann noch eine Frage von Andreas AJ 1313. Der hat gefragt, was ist so ein bisschen eure Idee zu Schuster? Da kannst du ja gleich auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, Fadi vielleicht. Ich habe gesagt, das ist genau der Freiburger Weg, finde ich richtig cool. Ich habe mich da selber ein bisschen alt gefühlt, weil der hat ja nicht vor allzu langer Zeit, war das so eine Legende auf dem Platz und den habe ich dann noch in früher Jugend dann schon gesehen und der ist jetzt einfach direkt Bundesliga-Trainer. Ist natürlich schon ziemlich geil, finde ich auch richtig cool, dass das halt wieder dieser Freiburger Weg einfach ist. Einfach wie bei den Spielern, wie Arthur Bolo, der dann ins Tor geht, kommt dann halt jetzt einer aus der Jugendabteilung, so eine Freiburg-Legende und wird dann Coach. Natürlich schade, dass Streich aufhört, aber irgendwann ist halt der Zeitpunkt gekommen. Bei Gladbach verweist XD12 auf die Umschaltmomente. Das ist seiner Meinung nach die einzig verbliebene Stärke, die sie noch haben. Ansonsten sieht er, dass bei Gladbach nicht viel passt. Das macht er daran fest, dass viele Spieler dann in Rollen gedrängt werden, die sie halt einfach nicht ideal bespielen können. Und jetzt fehlt zusätzlich noch Kone, Plea ist auch noch nicht bereit. Positiv an der Stelle zu erwähnen ist, dass Omlin zurückkommt. Der sollte vielleicht von hinten so ein bisschen mehr für Stabilität noch sorgen, obwohl Nicolas das auch nicht schlecht gemacht hat, aber Omlin, es sollte nochmal ein Upgrade sein. Standardmäßig ist das offensiv anscheinend, sonst hätte XD12 das erwähnt, kein besonders gutes Matchup, ist halt nicht so gut. Aber wieder was Positives ist, dass Wöber und LW, die dir eben schon in Kopfballduelle mit Gregoritsch und oder Höhler geschickt hat, vielleicht spielt Röhl vorne auch noch eine Rolle, dass wir viele geklärte Bälle und viele defensive Aktionen bei Wöber und LW, die haben könnten, genauso wie im Hinspiel, auf die würde ich auf jeden Fall mal setzen. Weil Gladbach, du hast das eben beim PPDA-Wert schon erwähnt, das ist nicht ohne Grund, dass Gladbach da die vielen Defensivaktionen hat, weil die einfach super tief stehen und eben auf diese Umschaltmomente setzen. Und das könnte für Gladbach aber, das ist noch meine eigene Ergänzung, hier ein Mittel sein. Ich weiß, dass Plea fehlt, ich weiß, dass Kone fehlt, es wird also immer schwerer. Aber vielleicht dadurch, dass Freiburg vertikal wirklich im Zentrum sehr, sehr anfällig ist bei Bewegungen, man hat ja auch nicht im Hinspiel umsonst 3 Gegentore kassiert und unter anderem mit so Läufen, aber da war Plea halt unter anderem auch wieder beteiligt. Aber wenn es zum Beispiel Neuhaus dann ins Rollen kommt, vielleicht bekommt Reiz oder Netz über die Außen so ein bisschen nach innen ziehend, dann so ein bisschen diese Überfallbewegungen hin, dann hat Freiburg da auch Probleme, das zu verteidigen. Und dementsprechend sagt auch Hubi, und jetzt steigt Hubi hier mit ein und da geht XD12 dann auch mit, dass hier theoretisch alles passieren kann. Ich habe mich jetzt an Ostern, weil wir auch gleich beim nächsten Duell, bist du ja auch bei Hasenhüttl unterwegs, habe ich mich erinnert, dass der mal für so Osterhasenrennen geworben hat bei Mediamarkt, weil der ja bei Unterhaching war der doch, ne? Und da war Mediamarkt, glaube ich, Sponsor. Habe ich mich daran erinnert, dass ich da mit ein paar Kumpels, jetzt wird es hier völlig wild übrigens, das war bei Mediamarkt so eine Aktion, die haben so ein paar Hasen losgeschickt und dann konnte man sozusagen, jeder hatte eine Endziffer und wenn du irgendwas bei Mediamarkt gekauft hattest, ich mache jetzt hier Mediamarkt-Werbung, und die Endziffer, dein Hase, also der Hase hat deine Endziffer gehabt, zum Beispiel, was weiß ich, 8 und der hat gewonnen, haben alle, die auf diesem Kassenzettel die 8 hinten hatte, in diesem Code, den man irgendwie beim Kauf immer bekommt, die haben das Ganze vergünstigt oder umsonst bekommen. Wir haben das aber genutzt, um auf die Hasen zu wetten. Wir hatten aber natürlich keine Ahnung. Genauso ist die Partie hier Gladbach gegen Freiburg. Ich kam über Hasenhüttl, kam ich über auf die Partie Gladbach-Freiburg und auf die das Fazit von Hubi und von XD12, dass hier alles passieren kann. Ich hatte damals, glaube ich, auf Hip-Hoppo gesetzt in einem Race und wir haben das mit unseren Jungs gewettet und Hip-Hoppo hat natürlich nicht gewonnen. Genauso wenig Ahnung habe ich hier, wer gewinnt. Ich bin mal, Fadi, bei dir gespannt, ob du es weißt. Hubi hat Hack versus Doan ausgemacht als 2 Game-Changer-Kandidaten. XD12 nimmt Grifo. XD12 ist auch so ein bisschen Tendenz pro Freiburg dann am Ende, obwohl er auch sagt, dass Freiburg, dass hier alles passieren kann. Besonders im Hinspiel war es ein 3-3. Hubi hat das einfach mal als Endergebnis genommen, wie in der Hinrunde. Wie gesagt, ein völlig verrücktes 3-3. Er hat gesagt, ein Unentschieden mit vielen Toren könnte es hier geben. Wäre ich jetzt hier nicht abgeneigt. Könnte ich auch hier unterschreiben. Ich nehme auch, wie Hubi, unentschieden mit vielen Toren und ich nehme einfach den besten Spieler auf dem Platz, das nehme ich einfach Grifo. Mal gucken, was du sagst, Fadi.
Okay, sehr schön. Erstmal auf Schuster eingehend, finde ich auch, passt perfekt. Also passt perfekt einfach in das Bild, das man von Freiburg hat. Hast es mit Atubulu erwähnt, passt jetzt aber auch mit Schuster, dass man einfach jemanden aus dem eigenen Nachwuchs holt. Mhm. Jetzt nicht zur externen oder vielleicht sogar wie manche Vereine das machen würden, zu einer großen Lösung greifen würden, sondern einfach zu dem, was man bisher macht. Das hat bisher alles gut funktioniert. Und dann einfach den Weg so weitergehen. Passt also super, finde ich. Ich gehe bei dem ganzen Inhaltlichen, was ihr erzählt habt, gehe ich komplett mit. Auch ganz interessant, du hast den PPDA erwähnt. Hier spielt Vorletzter gegen Letzter. Gladbach lässt 16 Pässe im Schnitt zu, Freiburg ungefähr 17. Das heißt, da haben wir tatsächlich, was den PPDA-Wert angeht, zumindest ein Kellerduell. Mhm. Die Standards von Grifo habe ich auch als Waffe hier markiert, plus Doan gegen Netz oder Scaly im 1 gegen 1, beziehungsweise dann auf der anderen Seite Grifo Günther über Flanken. Eigentlich, wie beschrieben, das perfekte Matchup für einen Gregoritsch. Ich war auch hin und her, in welche Richtung geht das letztendlich, habe mich dann aber aus dem Streichgrund für Freiburg entschieden. Jetzt ist das erste Spiel, nachdem er bekannt gegeben hat, dass er aufhört. Streich ist jetzt nicht nur irgendein Trainer, der mal 2-3 Jahre da war, bei dem die Spieler sich dann denken, okay, ist schade, aber kommt halt jetzt irgendwer Neues rein, sondern es ist wirklich jemand, der, ja, der eine sehr lange Zeit da geprägt hat. Und man hört ja auch über die Freiburger, dass sie einfach wie eine Familie auftreten intern, dass sich die Spieler miteinander auch gut verstehen, dass der Staff da auch mit zugehört. Man hört ja auch, dass die Kickbase-Ligen haben und dann, ich glaube, der Zeugwart und andere Mitarbeiter da noch mit bei sind. Das heißt, das ist einfach ein großes Team. Und erstes Spiel nach so einer Nachricht, glaube ich, wird auf jeden Fall jetzt in die Richtung gehen, lass uns dem Streichen Gebühren einen Abschied verschaffen. Cooles das ist Argument. Für mich dann der weiche Faktor, den ich dann nehme, der das Spiel dann für mich Richtung Freiburg umschlagen lässt. Und Gamechanger bin ich auch bei Grifo.
Finde ich super gut argumentiert von dir, gerade mit der psychologischen Komponente. Genau, das hat ja Freiburg auch ausgemacht und deswegen, das wird nochmal wirklich Energie freisetzen. Hat mich auch jetzt nochmal ein bisschen Richtung Freiburg hingezogen, weil Gladbach ist halt echt, da weiß man irgendwie echt gar nicht, das ist wie mit diesen Osterhasen, dass du nicht weißt, was da passiert. Und dann kannst du auf irgendwas setzen und weißt, ah, okay, dann gewinnen sie 5-0 oder verlieren 5-1. Ja, okay, spannend. Wir gehen ein bisschen in Richtung Freiburg. Machen hier Schluss und gehen zur Partie Nummer 5. Das ist heute Grün-Weiß und das ist Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg. Und da ist ein neuer Trainer. Ich habe es schon gesagt, Hasenhüttl ist jetzt da. Da bin ich mal gespannt, was du da so entdeckt hast. Ihr wisst, ich bin jemand, der natürlich, ich kenne natürlich Hasenhüttl, ich habe es ja gerade gesagt, ich weiß schon, wie der spielt. Aber du hast dir bestimmt noch ein paar mehr Gedanken gemacht. Ich bin immer gespannt, wie das dann so in so neuen Konstellationen mit dem Team aussieht. Und deswegen bin ich auf das erste Spiel immer gespannt. Ich vermute mal, wir gehen hier in Richtung Pressing. Aber ich werde nicht so viele Worte verlieren. Ich gebe es dir direkt. Werder ist ein bisschen ersatzgeschwächt und ein bisschen in Anführungszeichen Wolfsburg mit neuem Trainer. Fadi, du bist am Start.
Gut, also erstmal Fun Fact, vorher waren es die Kovac-Brüder, jetzt ist es Hasenhüttl und Sohn. Das heißt, Wolfsburg ist auf jeden Fall auch, was Familien angeht, sehr, sehr inklusiv mit dabei. Mhm. Ich habe mir mal angeschaut, wie Hasenhüttl in seinen bisherigen Stationen so gespielt hat und welche Punkte sich dann auch in den Stationen gedeckt haben.
Übrigens ganz kurz, Ingolstadt, ne? Nicht Unterhaching, habe ich dann da erzählt. Für mich ist das dasselbe, aber es war Ingolstadt, nicht Unterhaching. Danke dir.
Genau. Ingolstadt war noch die Station, wo er teilweise noch im 4-3-3 gespielt hat, aber mit allen dreien vorne in der Nähe der Innenverteidiger. Das heißt, wirklich nicht breit gezogen. Aha. Außenverteidiger immer auf Höhe der offensiven Mittelfeldspieler, also auch nicht so weit vorgerückt. Und der ballferne Flügel ist immer in die Mitte gerückt, sodass man immer zwei Stürmer quasi zentral hatte. Auch ganz interessant, damals sind 52% der Tore über Standards gefallen. Bei Leipzig ist er dann aufs 4-2-2-2 umgeschwenkt mit Werner und Paulsen vorne drin. Haben sich super ergänzt. Einer mit Physis, einer mit Tempo. Da kann man natürlich schauen, gibt es da eine Aussagekraft bezüglich Wolfsburg? Könnte das vielleicht heißen, dass ein Thiago Thomas dann eine Rolle spielen könnte?
So haben wir es gedacht, ja.
Genau, hab mir mal angeschaut. 500.000 kostet er bei Kickbase. Kann man sich einfach mal holen. Bei Southampton hat er dann mit Danny Ings und Adams vorne gespielt. Für diejenigen, die jetzt nicht so gut kennen, sind nicht Spieler, die wie Werner durch extreme Schnelligkeit brillieren. Das heißt, bei längeren Ballbesitzphasen war es dann so, dass die Außenverteidiger mit ins Spiel gekommen sind. Auch wenn das Spiel durch die Mitte grundsätzlich sehr präferiert wird. Also der Fokus von Hasenhüttl ist auf jeden Fall Umschaltspiel. In Ingolstadt hatte eine Zeit lang nur Bayern mehr Balleroberungen als Ingolstadt. Das heißt, das ist wirklich das Stilmittel. In allen Systemen war es bisher so, dass die breiter stehenden Mittelfeldspieler aufrücken im Pressing, um gegnerische Außenverteidiger zu pressen und das zentrale Mittelfeld dann in dem Sinne Druck ausübt, dass einfach Pässe im Rückraum verhindert werden. Mit Southampton ist er höher angelaufen als mit Leipzig, weil man da einfach vorne drin ein bisschen langsamere Spieler hatte. Mit Werner war es dann auch kein Problem, einfach aus einer etwas tieferen Position dann die freie Fläche quasi vorher zu nutzen. Das heißt, da könnte man auch schauen, sind es jetzt Wind und Thiago Thomas, sind es jetzt Wind und Behrens, die spielen, und dementsprechend kann man auch schauen, beeinflusst das dann auch die Höhe, in der gepresst wird? 4-2-2 ist auf jeden Fall die bevorzugte Variante über die letzten Jahre. Kann man eigentlich auch sicher sein, dass er das durchzieht. Bei Southampton hat er das mal probiert, ein bisschen durchzuwechseln, haben sie dann 9-0 gegen Leicester verloren. Danach hat er dann auch gesagt, er hat zu viel ausprobiert und muss einfach zu seinem System zurück. Zusammenfassend kann man dazu also sagen, zentrale Mittelfeldspieler meistens ein bisschen tiefer. Die breiten Mittelfeldspieler ziehen eher in die Mitte. Kann man sich dann einfach wie so eine Box vorstellen.
Deswegen ist bei mir Maier auch gar nicht so unsexy gerade, ne? Weil das ja jemand ist, der von außen dann nach innen ziehen könnte, oder?
Ja, sehe ich auch so. Den finde ich da auch super interessant. Ziel ist auf jeden Fall, das Zentrum zu überladen. Und natürlich, Außenverteidiger sind dann in dem Sinne Schienenspieler, weil sonst positionell einfach niemand auf der Seite ist. Den Ball wollen sie gar nicht besonders lang haben. Das Ziel ist es, so schnell wie möglich nach vorn zu kommen. Und wie er auch mal selbst gesagt hat, die 4 Spielphasen, also Spiel mit dem Ball, gegen den Ball, umschalten offensiv, umschalten defensiv, möglichst effizient zu nutzen. In der Saison 1920 war es dann in Southampton so, dass sie knapp 48 lange Bälle pro Spiel gespielt haben. Waren die 5. meisten der Premier League. Insgesamt hatten sie eine Passquote von 71%. Das war der vorletzte Platz. Das heißt also, der Ball sollte immer hoch erobert werden, plus Fokus auf zweite Bälle, Zentrum dementsprechend überladen. Das heißt, wenn weite Bälle gespielt werden, du hast viele Spieler im Zentrum, ist einfach die Wahrscheinlichkeit höher, dass du an den Ball kommst. Gegenpressing, sehr wichtig. Auch heute der Lieblingswert PPDA 9,8 war in der Saison der 5. Platz. Wir hatten vorhin mit Bochum PPDA 11, die momentan Erster sind. Das heißt, das ist schon wirklich aggressives Pressing. Problem, Pressing kann natürlich überspielt werden. Und wo haben wir da wenig Spieler? Über außen. Das heißt, das könnte da natürlich dann eine Problemposition sein. Wenn wir dann jetzt den Übergang zum Spiel machen, haben wir bei Bremen natürlich das Problem, dass einige Spieler gelb gesperrt fehlen. Das heißt, wir haben da Stay, wir haben da Lien und wir haben da Mitchell Weiser. Sind alles 3 sehr wichtige Spieler für Bremen. Alvero wahrscheinlich auf der 6, noch etwas unerfahren, macht auf jeden Fall gute Eindrücke.
Ja, ne? Ja, aber, ja, habe ich aber auch notiert. Bisher
auf jeden Fall einfach Erfahrung noch nicht da. Bittencourt und Schmid eher offensiv denkt. Natürlich arbeiten die auch defensiv mit, aber sind vom Naturell her, finde ich, eher offensiv. Das birgt die Gefahr, wenn man so spielt, wie Hasenhüttl das bisher gemacht hat, mit 2 offensiven Mittelfeldspielern, die sich dann eher zentral orientieren, dass Alvero in die Situation kommen könnte, dass er nicht weiß, an wem soll ich mich jetzt überhaupt orientieren, wie die anderen beiden zentralen Mittelfeldspieler von Bremen vielleicht nicht ganz in der Defensivposition sind.
Das heißt, er selber ist ja auch nicht der Parade-Defensivspieler, ne? Deswegen ist das auf jeden Fall richtig brutal, die Aufgabe. Ja.
Genau, das kann da wirklich zum Problem werden. Da wäre es an Wolfsburg-Stelle auf jeden Fall sinnvoll, direkt Druck auszuüben, weil natürlich auch über außen Agu und Deman momentan die favorisierten Spieler sind. Und die haben natürlich dann auch nicht die Qualität, die in Mitchell Weiser hat, Sachen auch mal unter Druck in gewissem Maß einfach aufzulösen. Plus, wenn man die Innenverteidiger von Bremen aggressiv anläuft, Friedel soll jetzt wohl zurückkommen. Wäre auf jeden Fall einer, der auch mit dem Fuß dann die Sachen ordentlich lösen könnte. Da haben wir dann das Problem, Wolfsburg soll ja, wie gerade beschrieben, eigentlich das Zentrum dann dicht kriegen. Das heißt, der Ball würde entweder in die Gefahr ins Zentrum gespielt werden oder auf Außen. Auf Außen haben wir dann das Problem mit Agu und Deman, dass man einfach schauen muss, inwiefern haben die dann die Qualität, das Spiel von da wirklich effizient fortzuführen.
Ja, da wären Weiser schon Gold wert gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Das heißt, das ist da dann auch einfach eine Qualitätsfrage. Für Bremen wäre es natürlich eigentlich wichtig gewesen, einen Ginma in Szene zu setzen. Jetzt habe ich aber gesehen, Ginma ist raus. Das heißt also, wir haben vorne drin wahrscheinlich Duxch und Woltemade. Tempo ist damit natürlich eigentlich die große Waffe und Ginma ist soweit bis auf Agu eigentlich relativ aus dem Spiel. Duxch, Schmid natürlich offensiv, immer super wichtig. Aber aufgrund dessen, dass jetzt Wolfsburg auch wirklich durch die Länderspielpause einfach nur ein bisschen mehr Zeit hatte, Sachen einzustudieren. Ich glaube auch von den Spielern, die spielen, gar nicht so viel durchrotiert wird, sondern einfach nur die Positionierung plus Anlaufverhalten ein bisschen abgeändert wird, plus neuer Trainer. Langfristig ist der Trainereffekt ja meistens nicht festzustellen, aber kurzfristig dann eben doch. Plus die Ausfälle von Bremen gehe ich hier dann auf Wolfsburg. Gamechanger ist für mich Wind, wobei man natürlich auch sagen muss, Heimspiele in Bremen können auch mal für die Auswärtsmannschaft schwierig sein, aber insgesamt gehe ich dann doch mit Wolfsburg.
Besonders hinten raus, wenn da dieses Nebelhorn ertönt. Bei Werder, wenn sie den Anschlusstreffer erzielen, weiß man, ui, jetzt wird es nochmal gefährlich, vielleicht gibt es doch nochmal ein Unentschieden. Ich dachte, ich bin als Einziger hier bei Sieg Wolfsburg dabei, aber du hast ihn auch schon jetzt hier gecallt. Ich finde, es hat übrigens richtig gerne zugehört bei deiner Ausführung, gerade auch nochmal mit diesem Übergang von der Theorie dann in die Praxis, auch aufs Team. Also Kompliment an dich, mega gut gemacht. Bezüglich Pressing habe ich noch Paredes so ein bisschen im Auge, weil du Maier ja auch schon erwähnt hast, glaube ich, der könnte so ein bisschen komplementär auf der anderen Seite sein. Der ist auch relativ flexibel, da im Halbraum treibt er sich rum, der kann aber auch dann über außen gehen, gerade um dann noch vielleicht so ein bisschen Lücken zu schließen, von denen du auch eben gesprochen hast, die dann vielleicht für den Gegner so aufgehen, aber vielleicht für die Partie gar nicht so relevant, weil bei Werder halt über außen, wie du ebenfalls auch gesagt hast, ein bisschen Qualität auf jeden Fall eingebüßt wurde, dann durch Weiser. Das Leben des Brian ist bei dir dabei mit Gamechanger Wind. Viele schreiben auch von diesem Trainereffekt, also alle sind so ein bisschen in Richtung Wolfsburg unterwegs. Ich sage so grundsätzlich vom Prinzip her, ist das kein großer Paradigmenwechsel auch. Wir haben das mal bei Union Berlin jetzt auch erwähnt, wo es am Anfang sehr, sehr schwer war, diesen Übergang zu schaffen zwischen alten und neuen Trainern. Und im Endeffekt hat sich das jetzt auch wieder alles ein bisschen angeglichen. Aber Kovac hat ja schon auch ein Anlaufverhalten geprägt und sehr viel körperliche Präsenz und so weiter. Und deswegen ist das gar nicht so weit weg und ist jetzt vielleicht noch so eine Fortführung, ein bisschen konsequenter auch zu sein. Bei Kovac war irgendwie auch komplett die Luft einfach raus, ne? Da sage ich gar nicht, dass das ein schlechter Trainer ist oder so, aber irgendwie hat es dann im Endeffekt auch gar nicht mehr gepasst. Aber ich glaube, du hast das eben auch so angedeutet, dass der ein großer Unterschied ist das für Wolfsburg jetzt auch gar nicht. Wie gesagt, vielleicht noch ein bisschen konsequenter, noch ein bisschen radikaler die Idee und der Kader gibt das auf jeden Fall her. Da bin ich mal gespannt, ob die sich jetzt im Endeffekt stabilisieren, weil unten reinrutschen sollten die natürlich auch nicht. Ich glaube, so weit ist es dann nach unten nämlich auch nicht. Und bei Werder ist es halt so, da gucke ich ganz klar auf Alvero, der wird hier vielfach gelobt, auch bei uns im Chat. Ist halt ein sehr, sehr guter Spieler, aber der kriegt halt hier eine Aufgabe halt direkt vorgesetzt und dann ohne viel Unterstützung, weil Stay und Lean sind halt schon das Herzstück so ein bisschen und das wird halt rausgenommen. Da würde ich ihn gerne als dritten Mann mal daneben sehen, aber, oder zumindest mit einem von beiden flankiert, aber Friedel ist halt jetzt zurück im Rücken wenigstens, das ist schon mal gut. Dann generelles Matchup ist schon mal für Wolfsburg in dem Sinne schon interessant, auch wenn wir jetzt noch nicht so viel wissen. Wir nehmen das ja an, wie du es auch beschrieben hast. Die Ballverluste für Werder sind halt tatsächlich manchmal super gefährlich für sie geworden und dementsprechend könnte das für Wolfsburg wirklich ein super gutes Matchup sein. Plus dieses Zentrum, was so ein bisschen verloren geht und durch Wolfsburg nochmal doppelt gestackt wird. Ich bin trotzdem mit dem Gamechanger über außen unterwegs, weil ich sage, es tummelt sich so viel im Zentrum, dass sich da sehr viel, dass da auf zweite Bälle gegangen wird und da kommt man dann eben auch nicht durch, weil Friedel hinten auch dann noch gut sichert, aber ich glaube, über außen könnte dann jemand wie Mayle irgendwie, ich weiß nicht, über welche Seite er kommt, das liegt auch daran, ob Baku rechts oder links spielt, aber rechts überhaupt spielt und dann spielt Mayle dementsprechend links, sonst rechts, aber ich glaube für beide, du hast ja die Wingbacks von Bremen selber schon angesprochen, wäre es ein gutes Matchup für Mayle und der könnte sehr viele Aktionen haben, dadurch, dass er da halt quasi alleine rumläuft und nach vorne hat er schon auf jeden Fall seine Akzente gesetzt und dementsprechend habe ich ihn so ein bisschen auf dem Zettel. Übrigens, da auch die Frage gestellt wurde von das Leben des Bryans, ob Behrens jetzt völlig irrelevant ist. Nee, ist er nicht. Fadi hat sehr gut beschrieben, dass Wolfsburg da mehrere Wege hat, auch die Bälle da nach vorne zu bringen und einer ist halt mit langen Bällen zu operieren und dementsprechend kann der da, wenn du mir jetzt nicht widersprichst, Fadi, kann der da auch in die Kopfballduelle geschickt werden, da vorne drin. Also die Thomas-Option ist eine, aber Behrens bleibt auch eine weitere.
Genau, sehe ich genauso. Und wenn Behrens spielt, dann können wir uns sicher sein, dass er trifft. Warum?
Ex-Spieler Bremen. Sehr gut. Damit machen wir die Partie zu, haben wir extra hier, das wussten wir schon vorher, dass wir hier ein bisschen länger unterwegs sind, aber wir haben euch hoffentlich so ein paar Ideen noch grundsätzlich über Wolfsburg jetzt mit auf den Weg gegeben und dir nochmal danke an der Stelle, Fadi. Wir kommen zur Partie Nummer 6. Das ist eine Partie, die auch super schwer zu greifen ist, irgendwie Frankfurt gegen Union Berlin. Ich fange mal einfach, gehe mal direkt rein auf die Wege zum Erfolg. Bei Union habe ich, jetzt kommen ja gerade vom Bremen-Spiel, hat mir gegen Bremen zu Hause, ich hatte auch den Sieg gecallt, hat mir sehr, sehr gut gefallen mit dieser beweglichen Stürmerreihe, vor allem hinter dem Stürmer, der jetzt wahrscheinlich wieder Volland vorne drin heißen wird, aber mit Aronson hinten dran, den ich schon euch ganz früh auf den Tisch gelegt habe, der gefällt mir immer besser, der kommt immer besser rein und Vertessen dann daneben hat auch jetzt mit einem Erfolgserlebnis auf jeden Fall die Chance genutzt. Und Frankfurt hat hinten Abstimmungsprobleme, gerade mit den Halbverteidigern, dann so, wann rücke ich raus, wann gehe ich doch nicht hin und dann kannst du den Speed häufig nicht aufnehmen und die Jungs da vorne sind so beweglich und wenn Volland jetzt noch der dritte Mann ist, mit den Diagonalbewegungen vorne drin, die von ihm immer sehr gut ausgelöst werden, glaube ich, kann das für Union hier super, super gutes Matchup sein. Besonders zum zweiten Punkt, das ist ein Pressing-Gold-Matchup gegen Frankfurt, weil Frankfurt will von hinten rausspielen, hat einige Ballverluste zu verzeichnen, weil die halt in dieser Lernphase da sind und Union geht immer besser vorne drauf und auch kompakt vorne drauf. Also das ist eine gute Formel. Häufig sind die Wege dann ein bisschen weiter, weil man sich so auseinanderziehen lässt, aber die kriegen das in der Gruppe immer besser hin, ihre Aggressivität nach vorne zu verlagern und dabei keine großen Lücken zu lassen, außer über außen, da komme ich gleich drauf, das ist nämlich die Stärke über außen. Ich hatte das in der letzten Partie gegen Bremen schon gesagt, dass genau da die Partie gewonnen oder verloren wird. Gegen Frankfurt, gegen die Wingbacks bei Frankfurt hast du immer die Chance, dich offensiv in Szene zu setzen, weil das werden wahrscheinlich Ibimba auf der einen Seite sein und Nkunku auf der anderen Seite und dementsprechend haben die halt ihre Qualität nach vorne, aber nach hinten hast du auf jeden Fall Platz und dann kommt nochmal diese Abstimmungsproblematik mit den Halbverteidigern, Innenverteidigern auf die Strecke und dann kriegst du vielleicht über die Wingbacks von Union da Druck drauf und dann hast du die beweglichen Jungs vorne, die dir Anspielmöglichkeiten geben und dann so smart mit dem Ball sind und zusammenspielen, dass sie dann zu Abschlüssen kommen. Aber, da komme ich auch jetzt zum ersten Punkt bei Frankfurt, ist das ein Spiegelpunkt. Ich habe Ibimbe und Nkunku schon erwähnt, die sind nach vorne halt super gefährlich und das, was für Frankfurt gilt in der Defensive bei den Wingbacks, geht bei Union genauso. Gerade im Hinspiel, da hat Gosens, glaube ich, auch einen Fehler gemacht, vor allem Gegentor. Die sind nach vorne stärker als nach hinten die Absicherung funktioniert. Ich habe es gesagt, es geht immer besser, aber sie sind da trotzdem anfällig und von der Qualität her über die Wingbacks bin ich bei Ebimbe und Nkunku noch ein bisschen mehr vorne dran. Hubi hat mir da auch beigepflichtet, der hat, glaube ich, Nkunku hier als Gamechanger notiert und ist deswegen nicht verkehrt. Ich glaube, wie in der Partie gegen Bremen wird hier die Partie gewonnen oder verloren aus Union-Sicht. Und wie gesagt, für Frankfurt ist das hier eine Chance, zum Erfolg zu kommen, eben die Lücken von Union hinten zu nutzen. Der zweite Punkt bei Frankfurt muss natürlich Marmoush sein. Der ist insgesamt einfach in Topform. Gegen Dortmund hat er ein, zwei Chancen, glaube ich, liegen gelassen, hatte aber trotzdem großen Anteil auch an der vertikalen Qualität. Der ist halt auch ebenfalls wie die Union-Stürmer super beweglich. Und die Union-Abwehr funktioniert immer besser, aber Marmoush ist halt einfach extrem gut. Also das ist auch nochmal so ein bisschen Stärke gegen Stärke jetzt so ein bisschen oder aufkommende Stärke bei Union, aber Marmoush ist halt so gut und wenn Frankfurt hier was holen will, dann muss es über ihn gehen, ganz klar. Der dritte Punkt bei Frankfurt, der mir sehr gut gefällt und auch zu Union passt. Union hat die Angewohnheit, dass sie mit einer gewissen Zweikampfhärte reingehen in die Partien, also grundsätzlich egal welcher Trainer das ist und so können sie dem Gegner die Luft nehmen. Aber Frankfurt geht defensiv aktiv in die Zweikämpfe rein, das mögen die und dementsprechend ist das einfach ein Weg zum Erfolg für Frankfurt, da direkt gegenzuhalten. Da gucke ich dann auch unter anderem auf Skiri direkt im Zentrum, dass der Präsenz zeigt und dementsprechend sich da eben nicht den Schneid abkaufen lässt. Und das ist hier eine Partie, die so ein bisschen eine Spiegelpartie ist, im Sinne von, dass da ähnliche Stärken sind, mit einer leicht anderen Herangehensweise, aber jeweils die Abwehr kann halt durch die Qualität der Offensive in Verlegenheit gebracht werden. Und da kommt es dann hier ganz klar auf die Tagesform an. Ich bin deswegen mit einem Unentschieden unterwegs, weil Union einfach auf mich gerade einen ganz stabilen Eindruck macht. Also Bjelica, den habe ich erst gescholten, weil ich dachte, der hat mir nicht viel gezeigt, aber der brauchte einfach eine Anlaufphase, hatte dann diese Szene da gegen Bayern München und das war irgendwie wie so ein Weckruf. Da dachte ich, der wird jetzt ist hier Ende, also du kannst dich hier nicht so gehen lassen und die Beherrschung verlieren. Aber seitdem ging das Stück für Stück bergauf, auch spielerisch. Der hat dann Spieler, der integriert, wie gesagt, Aronson, auf den verweise ich nochmal. Der ist auf Union-Seite auf jeden Fall mein Gamechanger. Ich gehe sonst bei Nkunku mit, bei Hubi und sage, auf Frankfurt-Seite könnte es Nkunku sein. Insgesamt ist es für mich irgendwie ein bisschen mehr Aronson, weil ich den halt auch einfach sozusagen schon frühzeitig euch aufs Tablett gelegt habe und dementsprechend Double Down. Und Remy habe ich hier. Fadi, was sagst du?
Bei Remy gehe ich auf jeden Fall auch mit. Inhaltlich auch sehr schwer zu greifende Partie. Mhm. Duell Skiri gegen Khedira wird auch ganz interessant. Von den beiden Achtern ist ja Toussaint eher der, der auch mal den Ball trägt. Khedira meistens der, der sich dann einfach ja, um die in Anführungsstrichen Drecksarbeit kümmert. Mhm. Wobei alle in jeden Zweikampf gehen letztendlich.
Er ist der Organisator des Ganzen. Er steuert das Ganze und läuft die auch viele Lücken zu und stellt die Jungs dann nebendran. Deswegen bin ich da voll bei dir. Das ist so der Anker so ein bisschen.
Genau. Über außen super anfällig, also nicht super, aber schon doch anfälliger. Ja. Ja. Beide Mannschaften. Ich habe mir Marmoush rausgesucht, weil mein Ziel wäre, wenn ich Frankfurter wäre, Marmoush in Laufduelle gegen Diogo Leit zu bringen. Mhm. Das wäre ein Matchup, das aus Frankfurter Sicht ganz interessant wäre, aus Union-Sicht natürlich eins, das man verhindern möchte. Wäre aber für mich aus Frankfurter Sicht mein Game-Changer. Wenn Frankfurt eine Ballbesitzmannschaft sein will, dann ist genau so ein Gegner, der viel zitierte Lackmustest von Spezi.
Perfekt.
Dass man wirklich dann einfach schauen muss, wie weit sind wir jetzt überhaupt? Aber sehr insgesamt gehe ich mit. Sehr enges Ding. Ich gehe auf Unentschieden. Game Changer oder der entscheidende Spieler für mich ist dann aber Marmoush.
Ja, das ist halt auch der qualitativ hochwertigste. Mit Late, das ist ganz interessant. Der ist eigentlich in einem Verbund, der relativ stabil ist, ist der ein super Spieler, aber der spielt halt unter anderem hinter Gosens. Und Gosens hat tatsächlich die Angewohnheit, dass er halt wirklich diesen Drang nach vorne hat und dann hat Late häufig einen ganz großen Raum zu verteidigen. Deswegen hast du das sehr gut gesehen, dass Marmoush, der kann ja diesen vertikalen Speed, dann kommt da auch Ebimbe eventuell noch um die Ecke und dann weiß der gar nicht, wie er sich wo orientieren muss. Und da hat er halt manchmal seine Schwierigkeiten und dann im Antritt auch. Deswegen das Mismatch, da gehe ich voll mit. Und deswegen ist Marmoush auf jeden Fall ein sehr, sehr smarter Gamechanger. So wie du auch deine Partien vorbereitest, genauso smart. Und das ist jetzt gefragt, nämlich bei Leverkusen gegen Hoffenheim. XD12 hat es auch eben schon gesehen, erwähnt, dass er bei Frankfurt Union war das einzige Spiel, wo er gar nichts aufgeschrieben hat. Ja genau, bei meinen Partien habt ihr mich im Stich gelassen. Spaß. Dafür umso mehr habe ich gelesen, bei, glaube ich, Bonn 17 war es, bei Leverkusen gegen Hoffenheim. Richtig krass, was er da abgeliefert hat. Aber Fadi, ist es deine Partie und dementsprechend greifst du dir die. Ich bin mal gespannt, ob du Hoffenheim irgendeinen Shot zumisst oder ob du sagst, diese Maschine Leverkusen, die rollt einfach über alles hinweg.
Okay, also als Hoffenheim ist es natürlich oder es ist das Ziel von jeder Mannschaft gegen Leverkusen, irgendwie das Zentrum dicht zu bekommen, weil die meisten Angriffe dann durchs Zentrum gehen sollen. Jetzt haben wir aber bei Hoffenheim das Problem, sind über außen sehr anfällig. Das heißt, wenn der Ball durch die Mitte geht, wird es sehr gefährlich. Wenn der Ball über außen geht, kann es auch sehr gefährlich werden. Das heißt, da haben wir eine klassische Lose-Lose-Situation. Mhm. Das ist auch eigentlich mehr oder weniger identisch zu dem, was letzte Woche mit Mittelstädt führig war. Das heißt, Ball wird auf links, ist erst auf links, wird dann aber letztendlich das Ziel des Angriffs ist der rechtspositionierte Spieler. Hat man bei Leverkusen ja mit Frimpong auch das ein oder andere Mal schon gesehen, das Muster. Das heißt, das könnte auch was sein, das hier ganz genauso wieder zur Geltung kommt. Andere Parallele war auch, Undav lässt sich einfach mal ein bisschen tiefer fallen. Das haben wir hier auch ganz genauso. Das heißt, das kann ein Wirtz machen, kann aber auch sehr häufig ein Grimaldo machen. Also Grimaldo positioniert sich zentral, Hincapié gibt dann den Linksverteidiger. Mhm. Und so hat Leverkusen dann einfach im Zentrum das, was sie haben wollen, ganz viele Dreiecke, sodass man als ballführender Spieler immer zwei Spieler in irgendeiner Form ja, anspielbar hat. Plus natürlich noch Xhaka, der die meisten Pässe ins letzte Drittel spielt und die meisten raumgewinnenden Pässe der Liga spielt.
Das sind halt immer diese kleinen Nadelstiche. Ne? Du denkst, also das sind nicht diese Querpässe, die total nutzlos sind, sondern die sind halt immer leicht. Ich habe das letzte Woche ja vor zwei Wochen im Podcast erwähnt mit diesem Zahnschmerz, so ganz leicht. Der bringt dich immer leicht in Verlegenheit, aber dann passiert noch nicht viel, aber der verlagert das so häufig und dann hat Bonn 17 das auch mit Art Kopfschmerzen verbunden, hat gesagt, die Hoffenheimer werden gar nicht wissen, wo sie sich hinorientieren wollen, weil Leverkusen so viele Optionen hat. Du hast die jetzt ja alle erwähnt mit dem Überladen der verschiedenen Räume. Das ist richtig krass dann und dementsprechend irgendein Raum wird sich schon öffnen, ne, für Leverkusen.
Ja, auf jeden Fall. Plus, auf den bin ich ja noch gar nicht richtig eingegangen, natürlich Wirtz immer gefährlich, wenn er auftritt, wenn er mit Tempo auf die Kette zugehen kann, durch seine Dribblings. Hoffenheim hat das Problem. Wieder eine neue Konstellation in der Innenverteidigung. Das heißt, da ist natürlich das Ziel, was ja auch öfter mal funktioniert, einfach mal einen Innenverteidiger ein bisschen aus der Kette zu ziehen. Mhm. Kann man über Außen machen, kann man durchs Zentrum machen, je nachdem. Das ist dann der Moment, wo man dann zustechen muss aus Leverkusener Sicht. Das heißt, da gibt es ganz viele Wege für Leverkusen, zu Toren zu kommen. Für Hoffenheim schnelles Umschalten nach Ballgewinn. Da kann man natürlich über Außen gehen, wenn die Außenverteidiger dementsprechend aufgerückt sind. Frimpong ist ja dann doch oft schon sehr offensiv positioniert. Da hat man dann mit Bebu und Bayer zwei unglaublich schnelle Spieler, die das wirklich ausnutzen können.
Yes.
Dann ist die Frage, wer ist derjenige, der die Bälle abfängt? Ist der Spieler, der die meisten Bälle der Liga abfängt, und zwar Anton Stach.
Yes.
Das heißt, da hat man dann eigentlich eine Konstellation, die Leverkusen Schmerzen zubereiten kann. Ich denke aber, dass die Stärken von Leverkusen trotzdem noch deutlicher zur Geltung kommen werden. Gehe auch mit einem Leverkusen-Sieg. Gamechanger ist Grimaldo und auch mindestens eine direkte Torbeteiligung von ihm.
Spannend. Wir können hier jeden bei Leverkusen rausnehmen. Ich verweise dann nochmal auf Bonn 17. Der hat auch die Rolle von Schick nochmal erwähnt, weil Hoffenheim auch Zuordnungsprobleme hat, gerade bei Flanken und ob die flach oder hoch sind. Schick positioniert sich da am Ende sehr, sehr gut. Und wenn Leverkusen da jetzt ein neues Mittel, unter anderem, das hatte Hubi auch aufs Tablett gebracht, relativ früh schon, dass das eine Variante sein könnte, die sie vielleicht auch noch im Repertoire haben. Und dann ist Schick tatsächlich da jemand, der hier eine Rolle spielen kann, noch zusätzlich. Die können hier bei Leverkusen halt einfach alle stellen, ist ja logisch. Hoffenheim hat dieses Riesenproblem, was sie gegen Stuttgart hatte, nur nochmal noch schlimmer. Also so wie Manuelsen das sagt, ich mache genau so und noch schlimmer und mache genau nochmal und noch schlimmer. Und das ist Wirtz im Vergleich zu UNDAF. Das hat der gute Bonn 17 auch super beschrieben, dass diese UNDAF-Rolle, die er letzte Woche, die wir herausgehoben hatten, vor zwei Wochen war es, dass Wirtz halt auch jemand ist, der da die Bälle dann genauso abholt und so verlagern kann, wenn da Frimpong jetzt auf der anderen Seite unterwegs ist. Ist das genauso lethal, wie wenn das bei Stuttgart da verlagert wird. Dann hast du bei Bayer und bei Bebu schon angesprochen, dass man mit Speed kommen kann, mit dem Pressing über Stach. Da ist Leverkusen vielleicht anfällig. Im Hinspiel war das auch zu sehen, das hat Bonn 17 da auch erkannt. Aber ich glaube, Leverkusen ist nochmal einen Schritt weiter zu Hause. So dominant. Wir wissen Gott sei Dank, wer spielt. Das ist super wichtig, dass wir hier am Samstag sehen, wer da in der Startelf auflaufen wird, weil bei Leverkusen wird jetzt halt so viel rotiert. Alonso ist halt jemand, der da so rumtüftelt. Dementsprechend sind wir da auch alle sorglos unterwegs. Hauptsache, wir haben genug Leverkusener, holen das ganz locker. Mein Gamechanger ist Wirtz. Grimaldo ist natürlich auch ein Mega-Kandidat. Ich glaube, hat er nicht im Hinspiel sogar auch getroffen. Bei Hoffenheim noch, deswegen Hubi muss ich auch nochmal erwähnen, der hat gesagt, wir waren da so ein bisschen in der Diskussion, weil Drexler ja sein, ich weiß nicht, ob es sein Startelf-Debüt war, aber der hat das ganz ordentlich gemacht und wir haben so ein bisschen philosophiert und gesagt, kriegt Drexler überhaupt schon eine Chance so richtig? Und wir sind dann übereingekommen, dass Drexler tatsächlich, also irgendwann muss bei Hoffenheim mal der Schalter umgelegt werden. Weil die Stabilität, also wenn ich dann Kabak sehe, der ist natürlich ein super solider Spieler und der Trainer setzt darauf den, aber wir brauchen irgendeinen nächsten Step einfach an Stabilität. Und vielleicht ist so Drexler jemand, der da reinwächst in eine Situation. Vielleicht auch auf der anderen Seite, vielleicht müssen die dann so ein bisschen schaffeln da hinten, aber ich weiß nicht, ob Drexler auch links kann. Aber irgendwann mal muss da so ein bisschen mehr Stabilität reinkommen einfach. Und das kann über halt eine Infusion von einem Spieler sein und dementsprechend wird aber gegen Leverkusen jetzt nicht greifen. Ne? Ich meine das nur langfristig, dass bei Hoffenheim so ein bisschen mehr Stabilität auf jeden Fall nicht schlecht wäre. Und dementsprechend, also ohne an offensiver Power auch zu verlieren. Ne? Das ist natürlich immer der Balanceakt. Fadi, wir sind zum ersten Mal im grünen Bereich hier und werden das jetzt wiederholen, glaube ich, weil wir haben die Speed-Dating-Partie jetzt mit Stuttgart gegen Heidenheim. Ich habe mir ja die vier Partien, die noch übrig geblieben sind. Du hast dir die vier anderen ja gegriffen als Wunsch. Und ich habe meine natürlich dann verteilt. Einmal die Insider-Partie und die Speed-Dating-Partie. Und ich hatte Dann Stuttgart gegen Heidenheim, da war auch nichts zu lesen von euch. Das ist wohl euch allen klar, wer da gewinnt. Schoki77 hat nämlich gesagt, das ist der Snack der Woche. Bei Heidenheim mache ich es ganz schnell. Standards gegen Stuttgart, so ein bisschen der Trend in Richtung Nachlässigkeit bei Stuttgart zu sehen und dementsprechend Standards immer gefährlich. Wir müssen natürlich bei Heidenheim gucken, ob Beste spielt. Ansonsten hat man bei Heidenheim relativ wenig Möglichkeiten. Erstens sind Maloney ist zum Beispiel immer noch stark angeschlagen, ist immer noch fraglich, ob der spielt oder ob Beste dann auch spielt, auch unsicher. Dazu sind die Flügel von Stuttgart auch defensiv relativ stabil und wenn es darüber geht bei Heidenheim, dann halt über diese Räume. Am ehesten vielleicht noch über Konter generell, weil Stuttgart immer halt mit diesem Risiko spielt und da ist Dingschi mit seinem Speed einfach super wichtig. Aber wetten wir darauf gegen Stuttgart? Ich würde es eher lassen. Heidenheim hat insgesamt wenig Offensivpower, bis auf diese punktuellen Spieler, die man dann halt da losschicken kann und selbst das ist mir dann zu wenig und dementsprechend Heidenheim relativ früh, wie soll ich sagen, abgesnackt. Bei Stuttgart ist es so, dass sich so ein bisschen da viel im Kopf abspielt. Wir haben einmal dieses Nationalmannschafts-High, von dem ich jetzt hier mal spreche, und dann so ein bisschen Revanche aus dem Rückspiel dagegen, weil ich glaube schon, dass da auf der einen Seite ein bisschen vielleicht, oh, jetzt gehe ich hier zu Stuttgart zurück und Nationalmannschaft war so geil und so ein bisschen weniger konzentriert, aber wenn du an das Hinspiel denkst, da ich glaube, die haben noch eine Rechnung offen, deswegen gleicht sich das, glaube ich, aus. Dazu bietet Heidenheim, das haben wir in der Soraire-Analyse mal gesehen, als wir in der Bonusfolge waren, bietet super viel an für den Gegner. Und wenn das eine Mannschaft nutzen kann, dann Stuttgart. Schnittstelle, 1-gegen-1-Situation, gerade Räume über die Flügel. Da ist Stuttgart so ein großer Favorit, dass ich bei Schoki 777 auf jeden Fall mitgehe, dass Stuttgart einfach das Ding hier holen muss. Und jeder Spieler hat hier Game-Changer-Potenzial für mich. Also die ganzen Offensiven müssen wir auf jeden Fall alle stellen. Und dazu ist es noch so, dass gerade Stiller im Zentrum, jetzt habe ich erstmal noch Karasor dazu notiert, aber vielleicht, oder er fällt relativ wahrscheinlich aus und deswegen Dahoud dann daneben oder Mio spielt und dann kommt über außen dann ein anderer Spieler. Mal gucken, wie das funktioniert. Auf jeden Fall ist egal, wer daneben Stiller spielt. Stiller strahlt so viel aus, auch auf den Mitspieler, dass sich da die Passsicherheit auf den jeweiligen anderen Spieler dann auch überträgt. Und Stuttgart kann so den Ball auf jeden Fall super laufen lassen, weil dieses laufintensive Verteidigen von Heidenheim ist ja ihr Aushängeschild sozusagen. Da kann man einfach als Stuttgart die komplett ausspielen und aus der Balance bringen und dann zustechen, so wie du es eben schön formuliert hast, Fadi, bei Leverkusen. Dementsprechend ist es halt extrem schwer für Heidenheim, diese Wellenbewegungen und Verlagerungen dann zu verteidigen. Deswegen bin ich hier voll in Richtung Stuttgart unterwegs. Wir stellen alle bei Stuttgart, Gamechanger könnten auch alle sein. Ich nehme einfach mal Führich, du kannst aber auch Girassi nehmen, du kannst Undav nehmen. Komm, ich nehme mal Undav.
Ja, dem habe ich nicht viel hinzuzufügen. Sollte eigentlich auch für mich ein relativ klares Ding sein. Wenn man klares Ding sagt, heißt es nicht immer 4-5-0, aber einfach vom Spielerischen her relativ klar. Für mich dadurch, dass Maloney sehr wahrscheinlich ausfallen wird, Mio sehr, sehr interessant, vor allem dann auch mit einem Dribbling im Zentrum. Mhm. Wenn du Undav nimmst und man grundsätzlich jeden nehmen kann, nehme ich aber dieses Mal Mio.
Da machst du nichts falsch. Ich habe ja gesagt, wir nehmen alle. Und guck mal hier, wir haben jetzt hier schön Zeit reingeholt. Jetzt können wir die mal nutzen, noch mal auf No Reply zu gehen in der Partie davor. Der fragt nämlich noch mal nach Kramaric. Da bin ich bei dir einfach nur mal ganz kurz interessiert. Wir gehen jetzt noch mal einen Schritt zurück. Ich hoffe, ihr könnt dem Ganzen dann folgen. Kramaric für dich einfach der wichtigste Spieler bei Hoffenheim und der entscheidende Mann? Oder kannst du dir auch vorstellen, dass es eine Zukunft ohne ihn geben könnte? Nur mal ganz schnell durchgenommen.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass es eine Zukunft ohne ihn geben kann. Ist natürlich fußballerisch sehr, sehr stark, aber wurde ja auch, glaube ich, schon sehr, sehr häufig beschrieben, dass er das Spiel oft sehr verlangsamt.
Genau.
Natürlich aber auch mit einer hohen spielerischen Klasse. Kann mir aber vorstellen, oder kann mir sehr gut auch vorstellen, dass es ohne ihn auch gut funktionieren kann.
Das denke ich auch gerade, weil ich habe es ja eben bei Hoffenheim gesagt, wenn man da irgendwie mal einen nächsten Step gehen will, wobei man bei Kramaric, ich finde das auch schon geil, dass der als halt so größerer Spieler einfach immer Hoffenheim die Treue gehalten hat, finde ich auch nice. Also das ist so ein bisschen so zwei Herzen, die da schlagen in mir. Aber kommen wir mal zu den zwei Herzen für die letzte Partie. Wir haben Bayern mit meinem Lieblingstrainer Thomas Tuchel und gegen meine Lieblingsmannschaft natürlich, gegen mein Team Borussia Dortmund. komm, ich gehe einfach mal rein direkt. Das ist eine ganz wilde Partie. Wir spielen in München. Das deutet schon mal alles auf Bayern hin. Ich gehe mal in Richtung Dortmund, weil Cheyenne hat auch gesagt, hier, was machst du hier so als Ansprache für Dortmund? Du hast jetzt die Chance, uns einzustellen. Was machen wir? Ich bin erstmal irgendwie sehr, sehr skeptisch auf jeden Fall. Deswegen müsste ich gucken, ob ich vors Team treten kann, weil ich könnte dann nicht verbergen, dass ich eigentlich gar nicht an euch glaube. Erstmal Sabitzer fehlt und das ist extrem. Gerade im Mittelfeldzentrum hat der auf mich noch einen Eindruck gemacht. Ich hatte das mit Susi vor 2-3 Wochen mal besprochen bezüglich der Qualität bei Dortmund. Da hat er auch gesagt, ja, Sabitzer, du hast recht, das ist jemand, der das technisch dann noch kann und Sachen auflösen kann. Der fehlt halt extrem jetzt nochmal extra. Wir haben Can und Özcan. Das ist schon ein defensives Mittelfeld für Dortmund, was irgendwie nicht so ganz passt. Vielleicht für die Partie hier in einer anderen Konstellation vielleicht dann doch wieder passend, weil wir ein bisschen mehr gegen den Ball arbeiten dann. Aber wenn du so ein bisschen mehr auf spielerische Qualität setzt, weil wir gerade wissen, dass wir auch gegen Bayern Chancen hatten, Räume sich zu erspielen, dass du die dann wahrscheinlich nicht so wirklich nutzen kannst, das tut mir schon irgendwie so ein bisschen weh. Ansonsten auf Dortmunder Seite, auf was hoffen wir? Auf Standards und auf Fehler vom Gegner. Also Bayern im Aufbauspiel super anfällig. Es geht aber wechselseitig für beide. XD12 hat das auch bezüglich der Standards erwähnt, dass da beide offensiv ihre Chancen haben. Defensiv stehen die aber relativ stabil, also wieder Stärke gegen Stärke. Und bei der Pressing versus Aufbauspiel ist dann Stärke gegen Schwäche. Aber das gilt halt, wie gesagt, für beide, weil beide mega anfällig sind, aber beide auch relativ griffig vorne dran. Und dementsprechend bin ich erstmal dabei, dass beide auf jeden Fall treffen werden. Also wir hatten auch die Frage von Alex Mar, glaube ich, genau, der war es. Der hat gesagt, wollen wir Dortmund erstellen in der Partie? Ich glaube, Offensivspieler kann man schon stellen hier. In der Defensive muss man halt sehen. Aber wir gehen mal hier weiter. Ich sage, Kobel muss spielen. Also Kobel geht mir langsam echt auf den Sack hier, dass der ständig so ein bisschen dazwischen hängt. Aber in der Partie muss er halt da sein, vor allem, weil du auf der anderen Seite ja Neuer schon ausfallend hast. Wäre das eine große Chance, dass du dir so ein bisschen einen positiven Swing da erwartest, dass du den besseren Torhüter schon mal stellst. Dann, weil ich eben schon Aufbauspiel Bayern erwähnt habe, in der Defensive haben mir Dyer und De Ligt überhaupt nicht gefallen gegen Darmstadt. Wenn Füllkrug da so ein bisschen die beiden rausziehen kann und dann Räume schaffen kann für die, zum Beispiel jemanden wie Mahlen da reinzustechen, wäre schon mega gut. Also das müsste Füllkrug nutzen, gerade gegen die beiden. Und dann dementsprechend auch jemand wie Mahlen, Brandt, die dann reinrutschen. Adeyemi kann sicher eine Rolle spielen, Sancho kann da eine Rolle spielen. Da können sich Räume auf jeden Fall ergeben, weil De Ligt und Dyer, ihr wisst, überzeugt bin ich gerade von den beiden überhaupt nicht. Dann weiteres Plus für Dortmund ist, dass Pavlovic wahrscheinlich nicht kann. Und Leimer in Kombination mit De Ligt und Dyer, da würde ich als Tuchel auf jeden Fall schon mal richtig schlecht schlafen heute. Da gab es noch eine Frage von Kavanagh, glaube ich. Er möchte Kimmich neben Pavlovic ins Zentrum stellen. Nee, möchte ich auch nicht, weil ich will Kimmich aus dem Zentrum haben. Die Qualität von Bayern und so ein bisschen die Stabilität hat sich auch daraus ergeben, dass man im Ballbesitz diesen Ball nicht immer nur so verschleppt und dadurch sich so angreifbar macht. Dadurch, dass Pavlovic sich viel schneller rausdrehen kann und viel straighter spielt im Zentrum, gibt es die Möglichkeit, dass man eben hinten dann nicht so langsam und immer weiter aufrückt und dann das irgendwie so verschleppt wird, sondern das geht relativ straight nach vorne. Und dann sind deine Jungs halt alle noch hinter dir und Goretzka sichert halt so halb in der Dreierkette dann noch mit ab. Deswegen ist die Konstellation da mit Pavlovic und Goretzka schon geil und dementsprechend umso schlechter für Bayern und dementsprechend eine Chance für Dortmund, dass vielleicht Leimer da dann spielt. AJ1313, Andreas fragt noch, was ist die Prognose bei Dortmund, Fadi? Da kannst du dann, das kannst du dir mal kurz notieren, was du denkst, aber er fragt, wo wird Dortmund am Ende landen? Die Partie wird hier auch Auswirkungen haben, weil Leipzig hat nun mal ein paar leichtere Gegner noch übrig und je nach Restprogramm Dortmund halt und jetzt Bayern ist ja jetzt gerade hier mittendrin, keine schlechten. Und dementsprechend bin ich wie bei JH7 und ich glaube, Dortmund wird Fünfter werden am Ende, aber vielleicht fighten sie sich auch irgendwie rein, gerade in die Partie. Die Chancen sind da. Auf Bayern-Seite sind sie aber auch da. Ich habe gesagt, dass sie ein Heimspiel haben und Dortmund-Auswärtsspiel. Alle Dortmund-Fans wissen das. Wir sind da irgendwie ganz häufig irgendwie nicht da und plötzlich steht es 4-0. Und dann sind noch 60 Minuten zu spielen und dann geht es am Ende 5-0 aus oder so. Musiala ist in absoluter Topform. XD12 hat dann sogar ein Mismatch ausgemacht gegen Riasson. Das hätte ich gar nicht so gesehen, weil der sich eigentlich richtig reinfighten kann, aber die Quote sagt gerade nichts Gutes und vielleicht ist er gerade nicht in der besten Phase. Musiala ist halt in absoluter Topform und selbst wenn Rias von der Topform wäre, wäre das auf jeden Fall ein Plus für Bayern. Dazu habe ich eben von der besseren Balance gesprochen, gerade im Zentrum, dadurch, dass Goretzka so ein bisschen nach hinten gerichtet ist und der hat jetzt vielleicht auch richtig Feuer, dadurch, dass er nicht bei der Nationalmannschaft war und dann will er es nochmal jetzt allen auch beweisen, gerade in der Top-Partie. Und Dortmund ist super anfällig in der Schnittstelle. Ich habe ja Musiala schon erwähnt, Sané sollte spielen, ne? Der sollte ja fit sein, der hat ja so ein bisschen Patellasehne. Ich weiß, dass das langwierig ist, aber das müsste schon passen. Und Kane ist auch back und dementsprechend ist die Qualität bei Bayern vorne so gut und Dortmund macht halt hinten auch die Fehler. Ich habe es bei Bayern erwähnt, aber Dortmund macht die ebenfalls und dementsprechend ist die Qualität von Bayern einfach so hoch, dass ich unterm Strich sage, bei allen Chancen, die Dortmund hat, ich habe sie ja alle erwähnt, ich gebe uns auch einen Shot, aber da muss man dann halt auch wirklich wach sein und im Endeffekt macht für mich das Mittelfeldzentrum, macht für mich den Unterschied. Sollte Pavlovic spielen, ist es all day Bayern. Sollte er nicht spielen, haben wir einen Shot, aber dann ist es mir ein bisschen zu destruktiv und dann glaube ich, wird so eine Lücke klaffen zwischen Mittelfeldzentrum und dann den Offensivspielern, die dann schon auch draufgehen und dann was bewegen wollen und auch Speed haben. Aber ich glaube, dann rückt diese zweite Welle nicht nach und Dortmund hat das Riesenproblem, gerade in der Rückrunde, dass man im Mittelfeldzentrum gar keine Dominanz hat und keine Präsenz hat. Und dementsprechend glaube ich, Tuchel in einem Topspiel, Tuchel ist unser Mann. Bayern holt es. Pardi, was sagst du?
Gut, also die letzten 10 Jahre war es eigentlich immer so, dass ich in solchen Spielen, wahrscheinlich war ich da nicht der Einzige, mir dachte, okay, Bayern wird das sowieso ziehen, egal wie die Spiele davor liefen, was für eine Phase man war. Man wusste, in solchen Spielen wird Bayern das ziehen. Mhm. Ich kann spoilern, für mich wird Bayern das dieses Mal auch ziehen, aber nicht mehr mit dem Gefühl. Mhm. Dortmund geht solche Spiele ja sehr pragmatisch an. Deswegen kann ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen, dass Can und Özcan nebeneinander spielen werden. Dann kann man natürlich noch überlegen, Dortmund, wird das gegen den Ball vielleicht auch eine Fünferkette werden? Mhm. Weil Musiala ist jemand, der eher in Wehr spielt, Sané auch. Das heißt, da hätte man dann noch mehr Leute in der Mitte. Man will aber aus Dortmunder Sicht in der Mitte auf keinen Fall natürlich eine Unterzahl, idealerweise auch natürlich eine Überzahl haben. Das heißt, könnte Sinn ergeben, das so zu machen. Mhm. Dortmunds Chancen hast du beschrieben, auf Fehler lauern, das heißt, Innenverteidiger kann man rausziehen, dann durchstecken auf Malen oder auf Brandt. Wo ich auch mal schauen würde, wäre über die Kimmich-Seite. Kimmich ist ja in seinem Selbstverständnis jemand für die Zentrale. Natürlich spielt er auch als Rechtsverteidiger super, also sehr, sehr stark. Kann aber natürlich auch mal passieren, dass er sich vielleicht ein bisschen zentraler positioniert, als man das in gewissen Situationen auf der Position tun sollte.
100%.
Und Sané auf der Seite auch jemand, der er in die Mitte zieht. Das heißt, das könnte eine Situation sein, auf der dann auf der Seite eben Platz entstehen kann. Da könnte ich mir auf jeden Fall einen Daniel Malen sehr, sehr gut vorstellen, der das ausnutzen kann.
Oder du kannst da sogar Adeyemi reinwerfen, ne? Weil der hat schon enormen Speed und dann kannst du Malen auf der rechten Seite lassen.
Ja, auf jeden Fall, ja. Genau. Dann, was ich ganz interessant fand, ich habe mir mal ein bisschen angeguckt, was macht denn Dortmund im Spielaufbau, wenn es Druck gibt. Da war oft zu sehen, wenn Schlotterbeck den Ball hat, andribbelt und dann sieht, Passstation links, Marzen ist vielleicht nicht so verfügbar wie gewünscht, dann war das gegen Freiburg zu sehen, dass Marzen dann einfach ins Zentrum zieht, da dann Schalai mitgezogen hat und dann einfach der Platz links frei war. Dann hat Schlotterbeck was gemacht, dass er, wie ich in den Zahlen gesehen habe, sehr, sehr häufig macht, was man auch subjektiv so sieht, aber es war interessant, das in den Zahlen auch zu sehen. Und zwar einfach einen flachen Ball in die Tiefe auf Füllkrug gespielt, damit zwei Ketten überspielt, dann Ball wirklich einfach sauber und schnell nach vorn gebracht. Und die passende Statistik dazu ist ganz interessant. Und zwar die Statistik der progressiven Passentfernung ist dieselbe, die ich vorhin auch bei Riemann hatte. Da ist Riemann Platz 1. Platz 1 bis Platz 9 sind alles Torhüter. Und auf Platz 10 kommt dann Schlotterbeck.
Geil.
Das heißt, das ist was, das hat er auf jeden Fall als Stilmittel so auch mit drin.
Ganz kurz, also ich verweise auf die letzte Partie gegen Frankfurt. Er hatte erst so einen, diesen Stellungsfehler drin beim Gegentor, aber dann hat er beim, ich glaube, es war der Ausgleich, hat er einen richtig geilen, richtig scharfen Diagonalpass rübergespielt und hat dadurch das Tor eingeleitet. Ich glaube, zum 1-1 müsste es gewesen sein, weil der eben diese Qualität hat. Ich weiß, dass der so ein bisschen sorglos manchmal ist und vielleicht deswegen auch nicht bei der Nationalmannschaft gerade so hoch im Kurs ist, weil er da so zwei, drei Fehler halt manchmal drin hat. Aber im Spiel, in der Spieleröffnung, ist der so ein wichtiger Faktor. Und wenn du sowas kannst, ne, diese Fehler kannst du auch abstellen. Also manchmal, da scheiden sich die Geister, ob du die abstellen kannst du immer. Aber ich glaube, die Qualität nach vorne ist einfach bei ihm so hoch. Und gerade bei so einer Top-Mannschaft kommt das dann halt richtig zum Tragen. Du siehst es richtig. Finde ich schön, dass du das in den Daten auch erkannt hast.
Ja, und genau. Das Matchup Musiala, Riasson kann auf jeden Fall auch sehr interessant werden. Und was du vorhin beschrieben hattest, du wüsstest nicht, wie du als Dortmund-Trainer die Mannschaft auf das Spiel einstellen würdest. Ich habe überlegt, ob ich sage oder nicht, aber ich tue es jetzt einfach. Ich kann mir relativ genau vorstellen, welches Lied Terzic die ganze Woche über gespielt hat. Hey, BVB. Dadurch hat er die Mannschaft motiviert. Und jetzt,
richtig fies.
Jetzt kann es losgehen, ja. Genau, aber insgesamt komme ich auch auf Bayern, wird auf jeden Fall auf beiden Seiten werden Tore fallen. Wenn Darmstadt es schafft, gegen Bayern zwei Tore zu schießen, dann sollte das auf jeden Fall genug Motivation für Dortmund sein. Und insgesamt gehe ich aber auf Bayern. Und
Gamechanger habe ich Musiala,
hast du auch, ne? Genau, nehme ich auch. Musiala muss man in der aktuellen Form nehmen, ja.
Ja, sind wir auf jeden Fall hier einer Meinung. Leider Dortmund hat eine Chance, aber Bayern sollte es holen. Also sind wir einer Meinung. Fadi, wir haben die Partien durchgebracht. Richtig gut. Also wirklich. Kann ich dir jetzt schon mal vorwegnehmen. Wir sind jetzt vor den Shrimps noch dran. Ich nehme noch eine Sache mit rein, weil so ein bisschen der Anfang auch so war. Wir haben in der Bonusfolge hatten wir noch eine Frage offen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Da war so ein bisschen die Frage hier nach deiner U-Scout-Tätigkeit in der Bundesliga und dann habe ich dich gefragt, was ist so die Story, die sich so am meisten bei dir eingeprägt hat oder so? Und das war eine schwere Frage, ne? Natürlich on the spot. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, ob du jetzt eine hast, weil wir hatten da zwischenzeitlich auch schon mal drüber gesprochen und die Story finde ich einfach so lustig oder beziehungsweise so tatsächlich einprägsam, dass du sie gerne nochmal, um dich vorzustellen bei den Leuten, auch droppen kannst.
Mhm, gerne. Ja, in der Situation war es so, da ist es mir nicht eingefallen, aber ungefähr 20 Minuten nach dem Podcast dachte ich, natürlich ist es die. Das war, ist eigentlich völlig offensichtlich. Da muss man natürlich erstmal als Grundprämisse, als Scout oder vor allem auch im Jugendbereich, willst du natürlich unerkannt bleiben. Da willst du die Spiele in Ruhe angucken, willst nicht, dass die Eltern wissen, wer du bist, die Trainer und so weiter.
Genau.
Beziehungsweise TrainerInnen. Und ja, da gab es dann eine Situation bei mir in der Nachbarschaft. Ich war Scouten, habe dann gesehen, oh, da spielt eine Mannschaft, bin da einfach mal hin, war auch zufällig ein Jahrgang, der für mich interessant war. Und den Trainer kannte ich auch von der Mannschaft. Die hatten gerade Halbzeit, ich bin aufs Gelände. Dann hat er mich gesehen, mich kurz in die Kabine gebeten. Da dachte ich, okay, dann sagt er halt, hier, der und der spielt heute gut, kannst mal auf den achten und mir einfach nach dem Spiel sagen, was du so von denen hältst. Aha. Dachte also, es kommt ein ganz normales Gespräch zustande. Dann war ich da in der Kabine und dann schauen mich ungefähr 20 Kinderaugen an. Und der Trainer schaut die Kinder an und auf einmal fängt er an, aus tiefster Seele zu schreien. Sagt ihr, das ist extra ein Scout von Verein XY hier für euch und ihr spielt so eine Scheiße zusammen. Er ist extra für euch hergekommen. War ich nicht, ich war einfach zufällig da, also erstmal inhaltlich auch falsch, aber auch pädagogisch mehr als fragwürdig. Also ich glaube, in der Geschichte von Motivation gab es noch keine Situation, in der jemand motivierter war, weil er von einem Erwachsenen als Kind angeschrien wurde.
Exakt.
Das hat sich auf jeden Fall eingeprägt. Also wer von euch das Meme kennt von Homer, der aus dem Busch kommt und wieder rückwärts in den Busch zurückgeht, ja. Das war das, was ich mir da gewünscht hätte. War auf jeden Fall sehr einprägsam und
so ja, sollte man es nicht machen.
So sollte man es genau nicht machen. Also wenn es von euch Leute gibt, die im Jugendfußball gerne was machen würden, so macht man es nicht. Genau.
Aber wir haben ja mit dir den Mann, der genau weiß, wie es geht. Und du hast das heute auch unter Beweis gestellt und darfst das jetzt final auch nochmal, indem du deinen Shrimp nominierst. Du weißt, das ist der Spieler, der alles zerschießen wird, auf welchem Niveau auch immer. Du kannst Abwehrspieler nehmen, Torhüter nehmen, aber meist nimmt man ja irgendeinen, der richtig geil scored. Mal gucken, wen du uns hier präsentieren willst und auf den Grill legst. Mhm.
Also, wir hatten ja auch in der Hinrunde denselben Spieltag. Da wurde mir ein Spieler für das Team untersagt, aufzustellen. Weißt du noch, wer das war?
Ich weiß es nicht. War ich das zufällig oder war das der Chat?
Nee, das warst du. Oh Gott. Das wurde von höchster Ebene untersagt.
Okay.
Und zwar Asano. Asano wollte ich aufstellen, er hat einen Doppelpack.
Natürlich!
200 Pluspunkte gemacht und den nehme ich auch heute. Passt auch für mich vom Matchup her super rein. Mhm. Und ja, dieses Mal wird er mich auch nicht enttäuschen.
Jonathan Akpobori hat es auch eben schon, habe ich ja mit reingenommen, dass er ihn auch auf dem Schirm hat. Und jetzt erinnere ich mich natürlich. Und dann, ich glaube, es war das Freitagsspiel gegen Darmstadt. Genau, ja. Und war es das erste Tor von Asano. Da dachte ich, ja komm, ein Tor. Und dann macht er gleich das, ich glaube, er hat zwei gemacht, ne? Es war der Doppelpack. Und dann wusste ich, ja klar. Und dann, dadurch hast du dir halt so viel Money auch freigespielt durch diesen Pick. Und dann habe ich echt gesagt, nee, so einen machen wir nicht. Nehme ich auf meine Kappe. Dementsprechend meine anfängliche Frage, wie gut wir performt hätten, nehme ich mal alles auf mich. Fadi hatte den Durchblick damals schon und ich hoffe, er hat ihn auch jetzt. Ich finde auch Asano einen richtig geilen Pick. Ich sage jetzt auch schon mal an der Stelle hier, das Leben des Brian hat das richtig geil gemacht, sagt er, Hut ab. Hubi sagt das auch, sehr nice Analysen heute. Fadi, richtig geil. Und jetzt der Shrimp hat das nochmal abgerundet. Ich hole mal die Jungs jetzt auch mit rein, weil ich Hubi gerade schon auch erwähnt habe. Der möchte Wirtz mit reinholen, als Leverkusener natürlich, wenn er mit seinem Stuhl sich vor dem Fernseher präsentiert, dann hat er natürlich Wirtz perfekt im Blick. Ist ein Top-Pick, habe ich ja auch als Game-Changer für die Partie. Bonn 17 geht mit Tietz, finde ich super spannend. So ein bisschen in Abwesenheit von Demirovic. Was kann Tietz richten mit den schweren Jungs da von Köln im Rücken? Bin ich mal gespannt, wie er dem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann. Aber Tietz auf jeden Fall ein Kandidat, der für Augsburg da was holen kann. XD12 ist mit Olmo unterwegs. Den hatte ich da, glaube ich, den hatten wir alle da, haben wir auf dem Schirm wegen des Mismatches auch gegen Mainz. Keiner weiß das besser als XD12. Musiala könnte man nehmen, jetzt an meiner Stelle lasse ich aber. Jetzt habe ich schon wieder Sneaky in den ersten Pick untergebracht. Ich gehe mit einem Stuttgarter und ich habe gesagt, wir können alle nehmen. Ich habe eben gesagt, ich nehme einfach mal Undav, dann nehme ich den jetzt auch. Der hat mit Sicherheit Power auch in die Nationalmannschaft reingebracht, auch neben dem Platz. Und nehmt jetzt den Rückenwind mit. Ihr könnt auch Führig nehmen, Girassi nehmen. Ich nehme auf jeden Fall einen fetten Stuttgarter und nehme Dennis Undav. Fadi, das war dein Gamechanger am Donnerstag-Debüt hier. Und das war richtig stark. Also solltest du irgendwie aufgeregt gewesen sein, null anmerken lassen. Richtig messerscharfe Analysen. Ich hoffe, wir sehen uns noch häufiger. Weil mir das auch besonders viel Spaß gemacht hat und du kriegst auch direkt Lob aus dem Chat und ich grüße an der Stelle auch den Chat. Ihr hattet ein paar coole Fragen mit dabei. XD12 lobt dich jetzt auch nochmal. Fadi, ich sag dir danke. Mal gucken, wann wir uns das nächste Mal hören. Das sprechen wir jetzt nach der Folge mal zusammen ab. Wir wünschen uns alle gegenseitig viele Punkte über Ostern. Denkt dran, Matchday Briefing kommt von Freitag auf Samstag. Und Bonusfolge kommt auch Samstag, weil wir da ein bisschen mehr Infos haben. Das mache ich mit Phil. Warum, erkläre ich euch dann. Ihr hattet eben auch noch gefragt wegen ein paar Stats und PPDA. Liefern wir euch in der Bonusfolge eine komplette Liste. Jeder hat da andere Quellen. Jeder hat auch eine leicht andere Definition dann davon. Also die Definition ist schon klar, aber welche Werte man dann da wirklich mit reinnimmt, da kann man dann so ein bisschen mitspielen. Da haben wir unsere eigenen, präsentieren wir dann unsere Werte dann auch. Dann machen wir mal die Liste. Fadi hat schon das Ranking auf jeden Fall so ein bisschen in der Spitze und im Keller gedroppt. Und Fadi auch nochmal richtig cool, dass du so coole Stats auch mitgebracht hast. Davon leben wir ja auch. Fadi, dann dir nochmal speziell danke. Viel Erfolg fürs Wochenende und du hast das letzte Wort. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Du hast auf jeden Fall dich hier direkt in richtig gut reingespielt sozusagen.
Ja, dann Dankeschön. Dankeschön für das nette Feedback auch aus dem Chat. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein. und würde mich auch freuen, wenn ich noch ein paar Mal dabei wäre.
Freuen wir uns jetzt schon drauf. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns in der Bonusfolge und ansonsten nächste Woche. Guten Spieltag. Ciao.
Ciao.